Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Palli Schaumburg fand ich natürlich gut, der Plan fand ich gut und so weiter. Da gab's
das waren einiges. Natürlich deine Verbündeten erstmal, ja.
Deswegen habe ich auch die Nähe zu denen gesucht.
Ja. Aber es gab dann natürlich auch noch eine zweite neue deutsche Welle.
Die
und
ist
da,
scheiße.
Ja.
Und das war eben ja tatsächlich dann auch natürlich ein harter Schlag, weil man sich plötzlich in der Situation fand, irgendwelche Leute plötzlich hörten irgendwelche Mitschüler oder irgendwelche Normalleute eben neue deutsche Welle, aber hatten verstanden darunter ganz was anderes. Und ich wurde gefragt, hey, wie findest du den Markus oder Hubert K.? Und ich musste sagen, das ist der allerletzte Dreck. Und die verstanden gar nicht, wieso ich das denn doof finde. Also das war sehr, sehr schwierig.
Ja.
Also den Leuten diese Abgrenzung zu erklären.
Hallo und herzlich willkommen zu Der Soundtrack meines Lebens. Ich bin Jan Schwarzkamp und ich werde euch in diesem Podcast auf eine musikalische Reise mitnehmen. Eine durch das tönende und klingende Leben meiner Gäste. Mal nerdig, mal erhellend, immer persönlich. Ein Austausch über Popkultur im Allgemeinen und ein Blick aufs Leben durch die Linse der Musik im Speziellen. Viel Spaß mit der folgenden Episode. Zu Gast in dieser Episode von der Soundtrack meines Lebens ist Andreas Dorau. Der kommt am 19. Januar 1964 in Hamburg zur Welt und wächst dort als Sohn eines hochangesehenen Pastors auf, der zu Zeiten des Nationalsozialismus sogar mehrfach inhaftiert wurde. Er ist 16 Jahre alt, als während eines Schulprojekts das Stück Fred vom Jupiter mit einigen Mitschülerinnen entsteht. Dorau bringt das Stück 1981 über das Düsseldorfer Label Atatak heraus und es wird ein früher Indie-Hit der neuen deutschen Welle. 1981 und 1983 entstehen zwei Alben von Die Doraus und Die Marinas. Nebenbei hat er noch das kurzlebige Projekt Fähnlein Fieselschweif. 1983 zieht Dorau nach München, um dort an der Hochschule für Film und Fernsehen zu studieren. Das hilft ihm später bei seinem Job als Videoconsultant, der für Labels und Bands an der Realisierung von Musikvideos arbeitet. Um Mitte der 90er zieht Dorau zurück nach Hamburg, wo er seitdem lebt. Das erste Album unter seinem Namen, das erscheint 1992 und 7 weitere und eines zum Musical König der Möwen folgen. Dorau hat sich in seiner langen Karriere zum eigensinnigen bis genial verschrobenen Tausendsasser entwickelt, der mal mehr, mal weniger erfolgreich als Remixer, Autor, DJ, Regisseur, Texter, kreativer Berater und Musical-Erfinder in Erscheinung tritt. Dorau hat neben all seinen beruflichen Eskapaden die deutschsprachige Indie-Landschaft mit seinen Platten und seinen humorvollen Texten geprägt. Musikalisch hat er sich dabei zwischen NDW, diversen Ausprägungen elektronischer Musik, Neo-Schlager und Pop bewegt. Und jetzt freue ich mich ungemein, die lebende Legende Andreas Dorau hier in Der Soundtrack meines Lebens begrüßen zu dürfen.
Hallo.
Hallo Andreas. Sehr schön, dass du da bist.
Darf ich gleich noch was korrigieren?
Ja, bitte.
Ein Fieselschweif war ich nicht beteiligt. Das waren die Mitmusiker auf meinem ersten Album.
Ja.
Die hatten eine Band, die hieß Fähnlein Fieselschweif. Aber ich bin nie auf einem Fähnlein Fieselschweif-Produkt zu hören.
Ach so, weil es gibt ja eine 7-Inch und eine 12-Inch von Fähnlein Fieselschweif. Ja,
aber
und auf dem Bandfoto, da tauchst du mit auf.
Das musst du mir zeigen.
Das kann ich jetzt nicht, das habe ich im Internet gesehen. Dann schauen wir mal bei Discogs, schauen wir später mal nach.
Aber tatsächlich, das höre ich das erste Mal,
ja.
Aber eben tatsächlich, die hatten, als ich sie angeworben hatte, wir waren ja noch alle Schüler, sind wir Atatak-Studio in den Sommerferien dahin gefahren und wollten eigentlich nur proben und dann wurde das Album daraus. Die Band existierte da schon, ich war kein Mitglied.
Okay, na gut.
Okay.
Andreas, über die Kapriolen deiner Karriere, die Hochs und Tiefs und aller amüsanten bis irritierenden, skurrilen bis exzentrischen Anekdoten, kann man erstmals 2015 in Ärger mit der Unsterblichkeit nachlesen. Und mit Die Frau mit dem Arm gibt es jetzt eine Fortsetzung, die sich deines Lebens ab der Jahrtausendwende annimmt. Und du bist kein Autor und gestehst im zweiten Buch sogar, dass du Legastheniker bist. Also hast du die Bücher mit dem Bestseller-schreibenden Element of Crime-Frontmann Sven Regner-Dick geschrieben. Seit wann kennt ihr euch eigentlich? Denn musikalisch habt ihr ja nie wirklich miteinander kooperiert, wenn ich
doch,
mich
irre. Doch, haben wir auch. Ja. Also Sven kennt und ich kenne uns seit 1981.
Das ist ja ewig.
Ja, das war so. Damals wollten alle Bands plötzlich Trompete haben. Und Christian Kellersmann, mein damaliger Mitmusiker, studierte mit Sven zusammen in Hamburg Musikwissenschaften und sagte, ja, er kenne da einen, der sei Trompeter. Und dann habe ich Sven besucht. Ich weiß noch, Sven kochte damals eine Kartoffelsuppe, das roch recht stark. Und habe ihm eben mein Anliegen vorgetragen und er hatte auch Lust. Dann kam aber ein Urlaub, den seine damalige Freundin mit ihm vorhatte, dazwischen und so kam es nie zur gemeinsamen Tournee.
Ja.
So. Und Sven und ich, unsere Plattenfirmen waren immer die gleichen. Also das erste Element of Crime Album ist auf Atatak, so. Und eben bei Universal waren wir auch bei der gleichen Plattenfirma.
Und ihr seid seitdem immer irgendwie in Kontakt geblieben und oder
wechselhaft. Also es gab auch mal 5 Jahre, wo wir nicht, also wir haben uns nie angerufen oder sowas oder Briefe geschrieben.
Aber wie ist denn jetzt dazu gekommen, dass ihr beiden euch zusammengeraucht habt,
Das erste Buch entstand so, Element of Crime spielten 4 Abende hintereinander in Hamburg in der Fabrik. Und bei einer Element of Crime Single, Element of Crime haben auf ihren Singles gerne Coverversionen auf B-Seiten. Mhm. So, hatte Sven mich gefragt, ob ich mit ihm ein Duett singen würde. Das war Hamburg 75 von der Rentnerband. Oder war es nur Gottfried und Lonto? Ja, auf jeden Fall das berühmte Stück Hamburg 75, in dem es auch um das Spielen in der Hamburger Fabrik geht. Und auf jeden Fall bei all diesen 4 Konzerten war ich der Gast in der Zugabe. Ja. So um 21 Uhr musste ich dort aufschlagen und um 21.30 Uhr sang ich dann mit ihm zusammen das Stück. Und beim letzten Abend haben wir dann fröhlich Bier getrunken und ich erzählte ihnen, dass mehrere Verlage mich angesprochen hätten, ob ich nicht Lust hätte, ein Buch zu schreiben. Ja. Also das war damals so Popliteraturwelle. So. und ich mich auch daran schon versucht hätte und kläglich gescheitert bin. Und dann sagte er, das ist doch alles Unsinn, deine eigenen Geschichten sind doch viel spannender, komm, die schreibe ich auf. So. Und so kam es zum ersten Buch. Und das zweite Buch war vor 2 Jahren, hatte ich, ich glaube aufgrund von König der Möwen irgendwie das Bedürfnis, hey, da gibt es noch Geschichten, die ich erzählen möchte, hatte mich dann so 2 Monate mir immer wieder Notizen gemacht, ja, was gibt es denn da? Und vor allem gibt es denn auch noch andere interessante Aspekte, außer jetzt nur Musik, weil reine Musikbücher finde ich langweilig oder ein bisschen zu eindimensional, sagen wir es mal so. Und stellte fest, ja, ich habe genügend Geschichte und dann habe ich Sven angerufen, dann haben wir uns getroffen, ich habe ihm so die Geschichten skizziert, er fand es gut und dann haben wir uns an die Arbeit fürs zweite Buch gemacht.
Aber wie fühlte sich das denn an, dem Kollegen nach Regner all diese Anekdoten zu schildern, bei denen du dich ja nicht immer mit Ruhm bekleckerst und auch häufig viel Selbstkritik walten lässt?
Das sollten mehr Leute machen.
Das stimmt, aber es ist natürlich auch ein intimer Einblick. Und wenn man jetzt
ich hatte ja nicht vor, eine Nabelschau zu machen mich über irgendwas zu beklagen, sondern tatsächlich, ich fand, dass es da Geschichten in meinem Leben gibt, die ich selber als Leser lesen wollen würde. Also die ich jetzt von meiner Person abgekoppelt, tatsächlich, hey, da hat eine Person was erlebt, jetzt gar nicht, weil es mir Bedürfnis war, von mir zu erzählen, sondern da ich bin zufällig die aktive Person in einer interessanten Geschichte, die Geschichte ist interessant, die könnte man niederschreiben und habe mich da eher von außen betrachtet. Ja. Und dann habe ich mich auch getraut, das Sven zu erzählen. Ja.
Wir kommen auf die Bücher im Verlauf des Gesprächs immer wieder mal zurück, weil natürlich vieles, was ich dich fragen werde, auch ich daher weiß, weil ich die Bücher gelesen habe. Aber jetzt reisen wir zurück zu deiner Geburt, zu deiner Kindheit. Und du hast gesagt, dass du eine musikalische Früherziehung genossen hast. Du hast Blockflöte und Altblockflöte gespielt. Wie sah das genau aus mit dieser Früherziehung?
Ich komme ja aus einem klassischen Bildungsbürgertumhaushalt. Ja, ja. Und damals in den 70ern war Orff'sche Früherziehung wohl en vogue. Ja. Und das hieß dann mit so einer Rassel im Kreis laufen mit anderen Kindern. Aber ich glaube tatsächlich, das hat was gebracht.
Ja. Ja. Also basierend auf Karl Orff?
Ja.
Okay, ja, da habe ich tatsächlich noch nie von gehört, von dieser. Ja,
es gibt auch Früherziehung für Kinder.
Ja. Erläuter mal,
weiß ich,
weißt du ein bisschen.
Kann ich dir nicht viel drüber sagen. Ich weiß bloß, dass Also, musst dir vorstellen, wie alt war ich damals? Ich weiß bloß, dass das sich Aufschirr-Früherziehung nannte.
Ja. Und da, kannst
und
du
dich
noch...
Und das ist immer nur im Kreisrennen mit einer Rassel.
Okay. Krass, okay.
Also das Repetitive war da schon angelegt.
Und dann ging's dann irgendwann los mit der Flöte.
Ja.
Das
und
ist so,
Klavier wollten meine Eltern mich auch ranführen. Das hatte ich aber, glaube ich, kein Interesse. Obwohl bei uns ja relativ viele Tasteninstrumente rumstanden. Also Kirchenorgel, mehrere Spinette, Klaviere.
Mein Gott.
Habe ich mich aber nie für interessiert. Ja. Ich wollte Gitarre und habe eben 9 Gitarrenlehrer verschlissen. Wegen nicht Übens. Aber heutzutage spiele ich meistens Tasteninstrumente. Aber die habe ich mir selber beigebracht.
Und einer von diesen 9 Menschen, die versucht haben, dir das Gitarrespielen beizubringen, ist Holger Hiller. Der ist auch Teil der Hamburger NDW-Band Palais Schaumburg. Und eigentlich magst du gar keine Gitarren oder Musik, in der vornehmlich Gitarren im Mittelpunkt stehen.
Also ich bin kein Rockmusik-Fan.
Ja, genau, du bist kein Rockmusik-Fan.
Also
genau.
Gitarre ist ja nicht per se böse.
Aber warum hast du dir denn versucht, an den Gitarren die Zähne auszubeißen? Also es muss ja einen Anlass gegeben haben, dass du Interesse hattest,
Gitarre
zu lernen.
Weil ich noch nicht von Existente Synthesizers wusste. Den hat mir erst Holger näher gebracht.
Aber trotzdem muss ja vorher einen Anlass gegeben haben, dass du sagst, ich widme mich jetzt der Gitarre.
Das war mangelndes Wissen.
Das war, ja.
So, also in meiner Welt gab es nur Flöte, Gitarre oder Klavier. Und da habe ich mich für die Gitarre entschieden und dann entdeckte ich den Synthesizer.
Aber gab es denn irgendwelche Musik,
und
irgendwelche Bands, die du gehört hast als Kind, wo du dachtest so, oh, das ist toll, irgendwie der Keith Richards spielt so toll Gitarre.
Also tatsächlich, das Stück Popcorn hatte natürlich auf mich einen großen Einfluss.
Ja.
Ich fand auch die Gruppe Space mit Magic Fly ganz toll. Also tatsächlich, Synthesizer-Stücke gefielen mir schon immer ausgesprochen gut. Mir war bloß nicht klar, dass es sich dabei um Synthesizer-Stücke handelt.
Ach so. Hiller hat dich dann tatsächlich, obwohl er dein Gitarrenlehrer war, zur elektronischen Musik gebracht. Wie sah das aus?
Also tatsächlich war es so, eben bei Holger passierte wieder das Gleiche wie bei den 8 Menschen davor. Ich hatte wieder nicht geübt. So. Bloß, dass Holger diesmal anders reagierte und sagte, Andreas, du hast ja wieder nicht geübt, aber du willst doch Musik machen. Ich bejahte. Und dann sagte er, pass mal auf, hier ist ein 4-Spur-Gerät und wir machen jetzt Musik. So, man muss dazu sagen, Holger hat improvisierte Musik studiert und tatsächlich so entstanden dann meine ersten Stücke. Ich habe eine Spur aufgenommen, ohne jetzt mir was vorher überlegt zu haben, sondern einfach was gespielt auf der Gitarre. Und dann sagt er mir so, jetzt sind wir eine 2. Spur, jetzt spielst du was dazu. Also und das Prinzip behalte ich bis heute bei. Ja. Also tatsächlich, meine Stücke sind eine Aufschichtung von Spuren, die ich dann später ordne. Also in meinen Stücken liegt keine Grundkomposition zugrunde.
Holger Hiller und auch der aus Krefeld stammende Musiker und Künstler Albert Oehlen, die waren 7 bzw. 10 Jahre älter als du. Aber sie waren beides musikalische Freunde von dir, als du Teenager warst. Wie ist das dazu gekommen, dass sich diese älteren oder Twents mit dir zusammengetan haben?
Mit Twents. Also tatsächlich muss man sagen, dass ich Platten gemacht habe, habe ich auch in der Schule verheimlicht. Das ging denen nichts an. Also ich hatte mit meinen Mitschülern da auch relativ wenig Interessen, die wir da zusammen geteilt haben. Und die beiden, mit denen habe ich mich musikalisch verstanden. Also das war irgendwie, ja.
Ja, aber das ist ja... Das heißt, es hat sogar funktioniert, dass ihr quasi auf Augenhöhe kommuniziert habt, obwohl
auf
du viel...
weiß ich nicht. Irgendwie, die sind dann gern noch irgendwie in Lokale gegangen und haben Alkohol getrunken. Und ich bin nach Hause zu meiner Mutter gefahren. Ich war jetzt nicht ein Frühentwickler, der dann in Kneipen ging. Also ich habe Musik gemacht und danach bin ich nach Hause gegangen.
Andreas, das Stück Fred vom Jupiter wird dich wahrscheinlich bis an dein Lebensende verfolgen. Und das tut mir auch leid. Aber ich habe dazu eine Frage.
Da komme ich ja gut weg.
Das Stück ist damals während einer Projektwoche mit dem Thema Wie entsteht ein Poptitel an der Otto-Hahn-Gesamtschule in Hamburg-Jenfeld entstanden. Du bist damals 16 Jahre alt und bringst die Musik für den Song mit. Und entstanden ist das Stück auf einem Synthesizer mit Soundeffekten und so weiter und so fort. 3 Mitschülerinnen von dir schreiben den Text und die singenden Marina sind noch jüngere Mädchen zwischen 11 und 14. Wie kommt es, dass du dann da schon Synthesizer spielen konntest? Wo hattest du das Gerät?
Also, Das Ganze war eben, diese Schulprojektwoche war ein Zusammenschluss von 3 Stufen.
Ja.
Und über ein Thema sollten sich dann Gruppen über die Jahrgänge bilden. Und ich war ursprünglich in der Projektgruppe Fahrradfahren durch Hamburg. So. Dann war aber die erste Aufgabe bestand darin, Reifen zu flicken. Und das machte bei uns zu Hause immer meine Mutter. Also hatte ich auch, bin ich da sofort wieder raus. Und es war ein Freitag und ich bin da schon relativ spät in die andere Gruppe, wir machen einen Popsong, geraten. Und da wurde dann schon die Hausaufgabe verteilt, doch übers Wochenende sich einen Text zu schreiben oder auf der Gitarre irgendwas einzuüben.
Natürlich,
oder so
schrecklich schon wieder die Gitarre.
Schon wieder die schreckliche Gitarre. Und ich hatte aber zu dem Zeitpunkt ja schon eine Single bei Zickzack gemacht und habe einem Mitschüler überredet, komm, wir gehen am Samstag ins Geisterfahrerstudio von Matthias Schuster und machen da was. Und dann hatte Olaf Maureschardt hauptsächlich Synthesizer gespielt. Mhm. Ich habe auch ein paar Spuren gespielt, aber er hat hauptsächlich gespielt. Und Matthias Schuster hatte einen riesigen Synthesizer-Park. So. Und so entstand das Backing zu Fred vom Jupiter.
Ah. Zu der Single, die du gerade erwähnt hast, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Ich bleib noch mal kurz. Nee, ich meine ja den lachenden Papst.
Ach so, okay.
Da reden wir gleich noch drüber. Ich bleib noch mal kurz bei deinen Eltern und in deinem Elternhaus. Deine Eltern hatten, sagst du, mit Musik eigentlich gar nicht so viel am Hut. Auch wenn du aus einem Bildungsbürgerhaushalt kamst, aber dein Vater, der war schwerhörig und der war ein Antikriegstyp tatsächlich, aber er hatte trotzdem eine Vorliebe für Marschmusik.
Ich mag auch
und
Marschmusik.
Und der kannst du tatsächlich auch was abgewinnen. Ja. Ja, bitte erklär also mir das mal genauer.
Also A mag ich Bläser. Ja. So, tatsächlich, es gibt tolle Kompositionen da. Und koppeln wir das mal von der Militär- oder Kriegsverherrlichung ab und nehmen jetzt mal die reine Komposition oder den rein, ich gehe sogar noch weiter, den reinen Klang.
Ja.
Das sind teilweise ganz tolle Sachen dabei.
Ja, weil so, in die Glieder, also eben,
man muss mal versuchen, die Musik mal abzukoppeln von Krieg oder sowas. Mhm. Und jetzt wirklich rein mal sich die Musik angucken, da sind tolle Sachen.
Hast du je versucht, die Essenz von Marschmusik zu extrahieren, um das anzureichern mit elektronischer?
Und hab das auch meiner damaligen Plattenfirma angekündigt und du hättest mal die Augen sehen sollen.
Ja, okay, gut. Okay. Du hast eine ältere Schwester und
aber vielleicht mache ich ja irgendwann nochmal meine Marschmusik.
Ich bin gespannt. Du hattest eine ältere Schwester und du sagst, dass die eigentlich Begabte ist. Hatte deine ältere Schwester musikalischen Einfluss auf dich?
Die hat tatsächlich, dass ich zu Holger kam, Holger war ein Mitschüler von ihr. Die hat mich zu Holger geschickt und auch zu den anderen Gitarren. Also meine Schwester hat versucht, ihren kleinen Bruder, die ist ja 6 Jahre älter, eben auf Spur zu kriegen. Und sie hat eben auch Konservatorium mit 1 in allen Fächern abgeschlossen. Also die ist die Begabte.
Die ist die, okay. Aber du wolltest im Alter von 14 Jahren gerne mal in einer Band spielen. Und heute bist du froh, dass du tatsächlich nie wirklich Mitglied in einer Band gewesen bist. Magst du das mal erläutern, warum du dann eigentlich doch gar keinen Bock hattest auf Band?
Also du kannst dir wahrscheinlich denken, wieso ich nie in einer Band mitspielen durfte, weil?
Weil man immer viel zu viele Entscheidungen mit anderen zusammentreffen
weil man
muss.
Dafür üben muss.
Und
üben, ich hasse üben. Ja. Also ich bereite mich gerne vor, aber ich übe nicht.
Ja.
Also es ist nicht so, dass ich irgendwie da blauäugig irgendwo hingehe. Ich habe mich mental oder auch schriftlich vorbereitet, aber du wirst mich nie an irgendwas üben finden.
Okay.
So. Also eben, darauf klappte das nie, dass ich in irgendwelchen Bands mitspielen durfte, obwohl ich den auch Avance machte, dass ich durchaus Interesse hätte. Und ich bin heutzutage wirklich froh drum. Für mich das Schrecklichste ist, man hat irgendwie mit irgendwelchen anderen Leuten zusammen unter dem Titel einer Band irgendwelche Sachen gemacht, hat sich dann, wie es meistens ist, zerstritten und darf dann sozusagen da das nicht weitermachen, weil es eben diese Band gibt und die aber nur rechtlich oder was weiß ich von den beiden anderen Personen das verhindert werden kann.
Ja.
Das finde ich eine groteske Situation und da bin ich sehr froh, dass ich nicht von anderen Leuten gebremst werden kann.
Aber du bist ja insofern inkonsequent, als dass du dich mit Fanlein Fieseschweif zusammentun musstest, damit du eine Backingband hast für die Doraus und die Marinas, ne?
Also ich hatte Mark Krowoth, das war der Anführer von Fanlein Fieseschweif, kennengelernt bei einer Singleaufnahme für ein Label, die dann nie zustande kam. Uninteressante Geschichte, auf jeden Fall, wir uns kennengelernt.
Ja.
Und eben, es gab wenige Leute in meinem Alter.
Ja.
Also eben 16-Jährige rannten, da kannst du dir vorstellen, nicht so viele rum. Sondern er war eben auch 16 und man war sich sympathisch. Und dann hatte ich eben tatsächlich, hey, ich kenne da die Attertak-Leute, die haben ein Studio, wollen wir da Musik machen? Das fand er eben auch toll. Hey, da ist ein Studio, oh super, Schulferien, da fahren wir hin. hin. Also, dass das eine Band sein sollte oder dass da ein Album rauskommt, war da überhaupt nicht geplant. Aha. Es war eigentlich nur, wir proben da was und irgendwie diese Musikbegeisterung, das war da noch gar nicht so konkret. Allerdings in weniger Tage wurde das ultra konkret. Ich hatte in dem Urlaub, bevor wir dahin fuhren, war der letzte Urlaub mit meinen Eltern gemeinsam, waren wir am Chiemsee und ich hatte mir so ein kleines monophones Keyboard mitgenommen. Ich zeige hier mal so etwa so, was, wie viel, 12 Zentimeter groß oder sowas. Und dort hatte ich eigentlich schon die meisten Stücke skizziert.
Ja.
So, und die sind interessanterweise, wenn man sich die Platte anhört, die meisten Stücke sind monophon, weil eben das Keyboard war monophon und deswegen auch so viel Oktavbass, weil Oktavbass war so das, wo man am meisten Klang erzeugen konnte. Ja. Und da hatte ich so Skizzen gemacht, auf die wir dann aufgebaut haben.
Aber diese Skizzen zu machen, das bedarf doch auch an Übung. Du hast vorhin gesagt, du übst nicht gern, aber das musstest du doch auch üben, um das überhaupt hinzukriegen.
Das
oder
ist
nicht?
Doch simpel. Das kann, wenn man eine offene Früherziehung genossen hat, kriegt man das hin. Okay.
Natürlich, natürlich.
Also, mir ist bewusst, dass es so aussieht, als ob ich mir selber widerspreche, von wegen, dass es keine. Ja, ja. Aber eben, das waren ja noch nicht eine fertige Komposition. Es waren Skizzen. Also es war jetzt nicht das Rohmodell, was noch aufgefüllt werden musste, sondern ich hatte da was und auf dem haben wir aufgebaut. Ja. Also war jetzt kein Demo oder sowas. So, aber eben mit zwei Fingern auf so einem kleinen Ding rumdrücken, das kann, glaube ich, jeder, der so ein bisschen musikalische Ader hat.
Was mich fertig macht ist und
jetzt abgesehen hatte ich ja zu dem Zeitpunkt schon eine Single.
Ja, auf, genau, und die macht mich fertig, auf die kommen wir jetzt zu sprechen.
Okay.
Du veröffentlichst eine 3-Song-Single namens Der lachende Papst und das ist abstrakter, experimenteller Synthpop. Kein Grund für Alfred Hilsberg von der Hamburger Plattenfirma Zickzack, diese Single nicht zu veröffentlichen. Wie sind diese weirden, da ist es ein Stücke eigentlich entstanden? Also, und ja, wie hast du als minderjähriger Schüler dann Hilsberg davon überzeugen können, das auch noch zu veröffentlichen?
Also, die Stücke sind teilweise diese 4-Spur-Aufnahmen, die ich bei Holger Hiller gemacht habe, teilweise Aufnahmen aus dem Geisterfahrerstudio. Und deswegen ist es auch einer der Gründe, weswegen ich vielleicht Fried vom Jupiter nicht so mochte. Ich stand damals auf Experimentalmusik, ich war gar kein Popmusik-Fan zu dem Zeitpunkt. Deswegen war das Stück Fried vom Jupiter mir auch bisschen fremd. Also ich war eigentlich musikalisch zu dem Zeitpunkt ein bisschen anders gepolt.
Ja.
Zweite Frage, Hilsberg. Ich wusste eben, ja, es gab ja die Zeitschrift Sound, so, und dass Hilsberg da dieses Label betreibt und wusste ich auch über Holger. Und dann bin ich bei Alfred vorstellig geworden, habe ich was vorgespielt und dieser Vorgang wiederholte sich etwa 5-mal oder so. Ich bin immer wieder zu Alfred hingegangen, habe ihm neue Stücke vorgespielt und er, ja, ist noch nicht so ganz. Und irgendwann hat er, glaube ich, aufgegeben. Und die Treffen liefen auch folgendermaßen. Alfreds Office oder wie immer man das denn so, bestand aus seinem Schlafzimmer. Ja. Also ich stand dann da und er lag. Und ich spielte ihm die Stücke vor und wie so ein Cäsar lag er da. Das ist so. Und aber irgendwann hat er dann, weiß ich nicht, was ihn da bewegt hat, hat er gesagt, ja, die Stücke sind gut, daraus machen wir jetzt eine Single.
Darf ich den 3. Song ansprechen?
Nein, bitte nicht.
Okay, alles klar. Andreas, Du sagst, dass du so abstrakte Kunstmusik zu der Zeit ganz gerne gehört und ja dann auch selber gemacht hast. Was bedeutet denn, also was hast du denn zu der Zeit für Bands eigentlich gehört?
Also ich fand Chrome zum Beispiel gut, eine Band aus San Francisco, die eben so Collagenmusik machte.
Ja.
Ich fand das erste Duff-Album, das Gelbe. Ja. Ich fand Robin Grissel gut, Cabaret Voltaire und ich hörte sogar Peter Brötzmann.
Und kanntest du die Sachen alle, weil du ME Sounds gelesen hast? Oder
Ja, glaube ich. ME Sounds war das übrigens
noch. Das waren nur Sounds. Ja. Stimmt. Aber es muss ja ein Auslöser
sein. Eigentlich wäre ich heutzutage ein Death Metal-Hörer. So, also als Teenager sich möglichst weit abgrenzen von der konventionellen
oder
Musik.
Oder sogar Black Metal.
Ja, genau, wahrscheinlich. Also die härteste Form, also Teenager möglichst harte Abgrenzung, die möglichst unhörbarste Musik zu seiner eigenen Musik zu erklären, um nicht mit dem Strom zu schwimmen. Also das war eine unbewusste Haltung, was ja bei Teenagern bis heute oft vorkommt.
Aber dann ist mir jetzt auch klar, warum dein erstes Konzert, was du spielst, das spielst du ja in dieser Zeit, also Anfang der 80er, und zwar als Duo mit dem Künstler Albert Oehlen. Das findet dann statt im Künstlerhaus Hamburg. Oehlen spielt Saxophon und du einen MS-20 Synthesizer und ihr nennt euch Evergreens of Psychoterror und spielt wirklich anstrengenden Krach.
Ja.
Weil ihr einfach Bock
drauf hattet. Weil wir die Leute nerven wollten. Ja.
Aber das ist gut ausgegangen tatsächlich, ne? Es war so ein kunstaffines Publikum da und die haben das akzeptiert.
Also eben dieses Künstlerhaus Dankert war damals ganz toll, weil da eben tatsächlich so Grenzbereiche der Musik ausgetestet wurden.
Krass. Als 1981 dein erstes Album Blumen und Narzissen als die Doraus und die Marinas über das Düsseldorfer Label Atatak erscheint, ja, da ist es nicht nur eine der ersten Veröffentlichungen da drauf, sondern du bist auch erst 17 Jahre alt. Wie hast du das damals eingefädelt? Also wie kommt es, dass du erst Hilsberg und dann jetzt auch noch Labelmacher Kurt Dahlke, immerhin 6 Jahre älter als du, und Moritz Reichelt, 9 Jahre älter als du, diesen minderjährigen Pastorensohn aus Hamburg so, ja, offenherzig akzeptierten und förderten? Wie hast du die davon
wahrscheinlich
von dir überzeugt?
Also, soll ich jetzt angeben?
Ja, bitte. So, hau raus.
Weiß ich nicht, wahrscheinlich gefiel denen mein Kram oder ich hatte ein gewinnendes Wesen, ich weiß es ja nicht. Ja.
Weil ich,
oder vielleicht war meine Energie, hatte eine starke Übertragung, ich weiß es nicht.
Ja.
Oder sie fanden einfach die Stücke, die ich da machte, gut.
Wahrscheinlich.
Wahrscheinlich so.
Wahrscheinlich ist das so gewesen.
Ja.
Aber und hast du dein Glück eigentlich, oder ja, ich weiß nicht, hast du das als Glück empfunden, dass man dich dann so akzeptiert hat, dass du tatsächlich
also Glück,
so jung veröffentlicht?
Glück war, stellt man ja erst ein paar Jahre später fest.
Ja.
So. Also aus heutiger Sicht würde ich sagen, ja, Glück. Also ich war sehr oft zum richtigen Ort zur richtigen Zeit.
Hm. Und parallel zur Single-Veröffentlichung von Fred vom Jupiter, da geht ja in Deutschland die neue deutsche Welle durch die Decke. Hast du dich damit je identifizieren können? Und wenn ja, gibt's da auch Bands aus dieser Zeit, die du schätzt oder die du damals vielleicht geschätzt hast?
Also wenn wir jetzt von der sogenannten ersten neuen deutschen Welle,
genau, also von der ersten,
ich war fleißiger Single-Käufer,
ja.
Gibt's einige Bands, die ich gut finde, ist aber auch sehr viel Scheiße dabei.
Du darfst gerne Namen nennen. Also was hat dir
Schaumburg fand ich natürlich gut, der Plan fand ich gut und so weiter. Da gab's
das waren natürlich deine Verbündeten erstmal, ja.
Deswegen habe ich auch die Nähe zu denen gesucht.
Ja. Aber es gab dann natürlich auch noch eine zweite neue deutsche Welle.
Die
und
ist
da,
scheiße.
Ja.
Und das war eben ja tatsächlich dann auch natürlich ein harter Schlag, weil man sich plötzlich in der Situation fand, irgendwelche Leute plötzlich hörten irgendwelche Mitschüler oder irgendwelche Normalleute eben neue deutsche Welle, aber hatten verstanden darunter ganz was anderes. Und ich wurde gefragt, hey, wie findest du den Markus oder Hubert K.? Und ich musste sagen, das ist der allerletzte Dreck. Und die verstanden gar nicht, wieso ich das denn doof finde. Also das war sehr, sehr schwierig.
Ja.
Also den Leuten diese Abgrenzung zu erklären.
Im Buch sagst du, dass du mit 16 von der Schule gegangen wurdest.
Ich habe keine Oberstufenberechtigung bekommen, was mich sehr gekränkt hat.
Magst du erklären, wieso?
Weil ich doof war, weil ich schlechte Zeugnisse hatte.
Liegt das daran, weil du keinen Bock auf Schule hattest und weil du in Anführungsstrichen hobbymäßig schon längst mit der Musik...
Nein, das war ja mein Beruf.
Ja.
Hobby mag ich nicht.
Okay.
Das Wort Hobby streichen wir mal bitte.
Okay. Aber das heißt, du hast dich als berufstätigen Schüler an.
Nein, ich mag bloß das. Das Wort Hobby nicht.
Ja, ja.
Da bin ich jetzt etwas zu weit gegangen.
Ja, ja.
Nein, ich weiß es nicht. Vielleicht war entweder mein Interesse zur Musik zu dem Zeitpunkt schon viel zu stark, dass ich da eben mit anderen Dingen beschäftigt war. Oder auch tatsächlich, dass ich nicht die geistige Befähigung hatte, manche Stoffe zu begreifen. Auf jeden Fall hat es mich geärgert. Aber zum Glück habe ich dann ja mit 18 schon angefangen zu studieren, was mir eine große Genugtuung war, während die anderen noch an ihrem scheiß Abitur saßen.
Ja, du hast Glück gehabt, du hast eine Empfehlung bekommen, ne, und durftest dann eben
Kunst studieren,
genau. Und du willst aber tatsächlich weder Künstler noch professioneller Musiker werden. Obwohl du für letztes ja quasi schon den Einstieg durch Fred vom Jupiter und durch dein Marinas und die Doraus Album und so weiter geschafft hattest. Warum wolltest du denn
Musiker sein? Mit beiden Berufen habe ich ein Imageproblem.
Ja.
So.
Ja.
Musiker zum Beispiel ist finde ich nicht erstrebenswert. Und plus Musiker sind für mich Leute, die irgendwie ein Instrument 6 Minuten lang intakt und sauber durchspielen können. Das kann ich nicht, weigere ich mich auch. Und Künstler, ist auch irgendwie komisch schwammiges.
Aber als was würdest du dich denn dann selbst bezeichnen eigentlich?
Muss man sich als irgendwas bezeichnen?
Das Problem ist wahrscheinlich, dass viele Leute dich als Musiker sehen, weil sie dich als Musiker kennen. Aber also
Also ich mache Musik und stelle Tonträger her, Tonträgerhersteller.
Du bist mir aber auch ein eigener Kauz, mein lieber Mann.
Du hast dich doch eingelegt.
Ja, das stimmt, ich habe mich eingelegt.
Tu mal jetzt nicht so, als ob du dich wunderst.
Das stimmt.
Deswegen soll ich ja hier ehrlich antworten.
Das stimmt. Ja. Du entscheidest dich irgendwann für ein Filmstudium in München. Und bei einer Gruppenproduktion, da wirst du Tonassistent und musst dich auch um die musikalische Untermalung bei einem Kunstfilm über Hexen...
Kunstfilm ist gut, das war ein totaler Drecksfilm.
Kurzfilm, ja. Über Hexenverfolgung im Mittelalter kümmern. Und irgendwie treibst du dann einen Mittelaltermusiker auf, bei dem du für Recherchezwecke dessen Plattensammlung ausleihst. Und von denen... Ja, samplst du dir dann alle möglichen Stellen runter oder montierst sie raus? Wie hast du diesen Typen überhaupt ausfindig gemacht?
Also, stell dir mal vor, du kriegst jetzt bis an die Filmhochschule und ey, du machst doch Musik, hast du nicht Lust, den Soundtrack zu machen? Ja, und übrigens, es gibt tüchtig Geld dafür. Es gab nämlich echt ordentlich Geld dafür. Also
20.000, ja, also eigentlich 15.000 und du hast gesagt, nee, ich will 20.000.
Ja,
also
auf jeden Fall, was eben wirklich... Und eben, wer hatte 1983 oder sowas Ahnung von Mittelaltermusik? Also diese ganzen schrecklichen Mittelalterbands, die wir jetzt in der RTL-Werbung sehen, die sind alle Jahre später aufgetaucht. Natürlich. Also Mittelalter, was ist denn das? Und dann habe ich irgendwie rumgefragt und dann, ich weiß nicht mehr, über wen ich den Tipp bekam, es gab da in München eine Person, die Mittelaltermusik machte. Weil ich musste erstmal Recherche machen. Und
es gab ja auch kein Internet, wo man sowas mal etwas leichter hätte. Netterweise
war der so nett, mir die Platten zu leihen, was sein größter Fehler war. Und die habe ich dann brutal abgesampelt.
Ja.
Und zacki und ein bisschen was drüber gespielt und ratzfatz war die Mittelaltermusik fertig.
Was hast du drüber gespielt? Weißt du das noch?
Also irgendwie ein bisschen Cembalo oder also auf dem Emulator ein bisschen was füllende.
Aber hat das Spaß gemacht? Weil das ist natürlich.
Das hat Spaß gemacht,
Das ist ja schon sehr weit von dem weg, was dich eigentlich interessiert hat. Also,
der Holger
wohnte,
das hatte ich mit Holger Hiller zusammen gemacht, der wohnte zu dem Zeitpunkt in London, was natürlich auch schön war, eine Woche nach London zu fahren. Klar. Und dann haben wir da ein paar Abenden dann die Filmmusik gemacht.
Ja. Und das war...
Also plus, man muss dazu sagen, also das damalige Gerät, der Emulator 1, der Fairlight war noch gar nicht auf dem Markt. Also Emo war vor Fairlight, also es gab eben... Und Sampler, das war wirklich noch ein ganz mysteriöses Ding, das ist Jahre bevor Leute irgendwie was von Samplern oder Sampling wussten.
Ja.
Also waren wir technisch sehr weit vorne mit unserem Equipment, was wir da hatten.
Magst du kurz erklären, wie dieses Gerät genau funktioniert? Also wie ihr diese
Stellen... Wie ein Sampler funktioniert?
Nein, aber dieser Emulator...
Also wie jeder Sampler, den du jetzt auf deinem Rechner hast.
Das heißt, ihr habt aber einen Platz.
Also es war eine riesige Floppy-Disk irgendwie, ich zeige dir mit den Händen, die etwa, was weiß ich, quadratisch 10 Zentimeter war.
Ja.
Und man musste zwei in das Laufwerk reinschieben. Eine war der Sound drauf, der andere war zum Abspeichern.
Ja.
Und dann konntest du eben, hattest eine Speicherzeit von 20 Sekunden.
Ja, eben, du konntest ja immer nur...
waren es nur drei.
Du konntest
ich weiß es nicht, es war relativ kurz,
Ja, weil 20 Sekunden ist ja schon fast...
Es ging, es mich auch tatsächlich, du konntest die Rate eingeben, in welcher Auflösungsrate du...
Ja.
Also ich will jetzt, möchte jetzt keinen Ärger mit irgendwelchen Nerds kriegen, die jetzt sagen, was redet der da für einen Unsinn, die Sample-Zeit des Emulator 1 war. Ich weiß es nicht mehr, daraus, wie wir kurz, aber wir konnten tatsächlich Passagen samplen.
Aber das ist ja natürlich eine totale Fitzelarbeit.
Das macht doch Spaß.
Ja. Gut, wenn du das sagst. Ich könnte mir vorstellen, dass man die Nerven verliert. Vor allem, also wenn dann wieder was nicht passt.
Das Fitzeln wird wiederholt und wiederholt und wiederholt und wiederholt und wiederholt und fertig ist die Musik. Wunderschöne Mittelaltermusik.
Das erste Musik...
Das ist eben was anderes als im Rock.
Andreas, das erste musikalische Zeichen von dir nach deinem Filmstudium, das ist das Album Demokratie. Und das nimmst du als Andreas Dorau und die Bruderschaft der kleinen Sorgen auf. Und die meisten Texte stammen von einem Hans-Peter Milewski, von dem ich glaube, dass es ein Pseudonym von dir ist.
Kann das sein? Nein, es ist der GEMA-Name von Holger Hillers Mutter. Die schrieb ganz tolle Gedichte und ich hatte irgendwie nur ein paar Texte und irgendwie war mit Holger da ein paar Mal bei seiner Mutter und wir mochten uns auch und die hat mir netterweise die Gedichte durfte ich vertonen.
Das ist aber nett. Und was war die Idee dann, das zu machen? Also hast du dich, hast du dich nicht, hast du nicht das Gefühl gehabt, dass du dich mit fremden Federn schmückst?
Wieso denn? Ich habe doch die Person nicht verschwiegen.
Ja.
Also was denn? Da steht doch die Person. Ich habe die doch nicht untergebuttert oder.
Ja.
Ja.
Und warum nennt ihr euch?
Ich glaube, weil sie kein GEMA-Mitglied war. Also ich glaube, ganz laut, ich glaube, um in der GEMA Mitglied zu werden, ist ja so ein bisschen Hauptmann von Köpenick. Du musst bereits Aufnahmen gemacht haben, um sozusagen nachzuweisen, dass du Komponist bist. Blablabla. Auf jeden Fall, ich glaube, Holger hatte das dann etwas verkürzt und hatte Hans-Peter Milewski als Pseudonym an seine angenommen. Und unter dem Namen hat er dann die Sachen seiner Mutter laufen lassen.
Und warum läufst du unter der Bruderschaft der kleinen Sorgen?
Weil ich nicht Andreas Dora heißen wollte.
Wobei der Name natürlich...
Ach nee, und weil es also der erste Impuls zu der Platte war folgender. Also an der Platte habe ich 6 Jahre gebastelt. Aber eben, es ging damit los, dass Moritz Reichelt mich ansprach, dass er mit Wolfgang Müller zusammen einen Austausch zwischen der HFBK und irgendeinem Berliner Kunstinstitut, und es fanden Gruppenreisen zwischen den beiden Städten. Verschiedene Künstler präsentierten an mehreren Tagen Sachen in den jeweiligen Kunststätten. Und die wollten dann noch Musik haben. Und ich wurde gefragt, ob ich da was beisteuern könnte. Und dafür habe ich dann 6 Stücke mit einer Band eingeprobt, die ich dafür zusammengestellt hatte. Mhm. Und diese Stücke gefielen mir und die waren die Basis, auf der die Platte losging. Mhm.
Du lebst oder du arbeitest an der Platte noch, während du in München bist. Nun bist du ein Hanseat und du bist in München, in Bayern. Wie hast du dich da gefühlt?
Also ich wollte aus Hamburg weg und wollte Film studieren, und es gab damals nur 2 Filmhochschulen, Berlin und München, und nach Berlin gehe ich auf keinen Fall, das war klar. Und München fand ich toll, München war für mich so wie ein New Yorker kommt nach Kalifornien. Also ich fand das toll, und München Filmstadt, und ich bin auch bewusst nach Schwabing gezogen, weil ich den Hauch von Schwabing, obwohl eigentlich das Glockenbachviertel so das modernere Viertel schon war, aber ich wollte dieses Schwabing atmen.
Gab es in München oder in Bayern, gab es musikalische Impulse, die dich zu der Zeit interessiert haben?
Nicht viel. Also tatsächlich, München gab nicht viele tolle Acts, die aus München kamen. Also natürlich gibt es Moroder, aber das hatte ja nichts mit der eigenen Sache zu tun. Und abgesehen von das ja ein paar Jahre davor. Mhm.
Und nach Berlin wolltest du nicht?
Weil ich Berlin nicht mag. Mhm.
Nun bist du in Berlin, es tut mir leid.
Ja, wir sollten uns hinhalten, ich fühle mich nicht unwohl.
Wieder weg. Ja. Andreas, aber es gab natürlich in Berlin auch eine gewisse musikalische Szene, gerade in den 80er Jahren, und gerade hier ging ja viel, was NDW, dann in den 70er Jahren Berliner Schule, Postpunk
Berliner
und so weiter
Schule,
angeht.
Gibt es den Begriff Berliner Schule für geniale Dilettanten oder was?
Nee, in den frühen 70ern, das Ganze, da möchte ich auch noch später drauf sprechen kommen.
Electronic Beat Studio.
Ganz genau. Okay. Waren das keine Dinge, die dich interessiert oder gereizt hätten?
Tangerine Dream ist für mich das Schlimmste unter der Sonne. Also Christoph Dallach und ich streiten uns immer über Tangerine Dream. Ich habe mit Christoph ja bei seiner Lesung, bei seinem Buch mitgemacht. Und in dem Zuge, sehe ich es auch von hier, haben wir auch mehrere Dokumentationen netterweise bekommen. Es gibt eine ganz tolle Dokumentation über das Electronic Beat Studio von diesem Schweizer, dessen Namen ich nicht mehr weiß, der das geleitet hat, der eher von der klassisch-experimentellen Musik kam. Genau, fand ich total aufregend, aber eben, wie heißt der Haupttyp von Fröse, oder wie heißt der?
Edgar Fröse.
Ja, eben schrecklich, so. Aber was der Elektroniker beisteuerte, fand ich ganz toll. Ja. Ich bin großer Kraftwerkbewunderer, aber die Berliner Schule, nein.
Okay, gut. Na gut. Hätte ja sein können.
Ja, war ein Versuch.
Du hattest zu dem Zeitpunkt, als du an Demokratie gearbeitet hast, eine Liebe zur Musik der späten 60er entwickelt, sagst du. Besonders vernarrt bist du in Roy Wood. Das ist erst der Gründer von The Move und später vom Electric Light Orchestra. Und dann hat er noch so eine glämmige Rockband namens The Wizard gehabt. Genau. Ja. Warum hat es dir Roy Wood so derart angetan? Magst du mir das
Weil
mal erklären?
Weil ich eben tatsächlich alle drei Bands, tatsächlich das erste Electric Light Orchestra Album, was noch unter seiner Regie entstanden ist, bevor Jeff Lynne ihn entthront hat, klingt auch komplett anders als die späteren Electric Light Orchestra Sachen. Das sollte sich viele Leute mal anhören. Und seine Soloalben unter Roy Wood, Mustard und so, sind Spitzenalben, und Wizard ist das größte. Ich bewundere diesen Mann über alles.
Ja. Du hast dann auch tatsächlich die Gelegenheit gehabt, ihn zu treffen, weil du darüber nachgedacht hast, dass er vielleicht Demokratie produzieren könnte. Wie war das, mit diesem Typen abzuhängen, dessen Wert du so schätzt?
Ich hänge nicht mit Menschen ab.
Wie war das, diesen Typ kennenzulernen, so, zu begegnen?
Also ich bin nach Birmingham gefahren, Freund von mir, arbeitete bei Polydor in London, kriegte eben die Adresse raus und dann haben wir uns im UB40-Studio getroffen, dem, wo er gerade sein neues Album aufnahm. Es war 12 Uhr mittags und er roch stark nach Bier und hatte einen Pullover an, wo auf der Brust sein Gesicht war und auf den Ärmeln auch nochmal jeweils sein Gesicht. Also sah sehr interessant aus und dann spielte ich ihm meine Sachen vor. Und dann meinte er, ja, das klingt ja wie Zappa, was ich nicht als Kompliment empfand. Und spielte mir seine neuen Sachen vor mit dem Kommentar, dass er jetzt gerade total die neue Phil Collins gerade ganz toll findet. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wieso die Zusammenarbeit nie stattgefunden hat.
Du warst dann also... Aber du hättest ihm ja natürlich erklären können, was du an ihm schätzt und welche Platten du
das
von
nicht.
Ihm schätzt.
Du kannst doch nicht von einer Person abrufen, lass uns doch mal bitte in deine Periode von 10 Jahren zurückreisen und das rufen wir jetzt ab. Du musst doch so viel Respekt der anderen Person gegenüber sollte man noch haben, dass man sozusagen auch deren Interessen sozusagen, ist doch kein, ich sauge die doch nicht aus, sondern ich will ja auch, dass die was davon haben.
Ja, das stimmt. Hätte ja sein können, dass du dich als Fan aus Deutschland outest, der dann erklärt, dass ihm besondere...
Ja, aber trotzdem, dann würde ja, wenn die Person gar nicht so tickt, dann würde sie ja künstlich versuchen, etwas abzurufen. Sie soll das ja empfinden.
Du liebst einen Song von ihm ganz besonders, und zwar I Wish It Would Be Christmas Every Day von seiner Band Wizard. Ist das ein Song, den du dann auch gerne mal außerhalb der Weihnachtszeit hörst?
Ja, ja? Ich höre eh gern Weihnachtsstücke außerhalb der Weihnachtszeit.
Ja. Würdest du sagen, dass ich, weil du... als du Demokratie geschrieben hast, dass sich da so ein gewisser Roy Wood-Einschlag in Form etwa der Bläser in zum Beispiel dem Song Na du alte Kuh breit gemacht hat?
Drucks. Ja, könnte man sagen, aber natürlich komme ich nie an ihn ran.
Ja.
Also ich habe ihn nicht, ich bin auch zu schlechter Musiker, um ihn tatsächlich wirklich imitieren zu können. Und 1:1 halte ich eh nichts von 1:1 imitieren. Aber tatsächlich irgendwie, da ist ein...
Ich habe ja auch nicht von Imitation gesprochen.
Aber sein Geist war da.
Ja. Ja, er hatte was ist das, eine Klarinette ist das nicht?
Also er ist Multi-Instrumentalist, auf seinen Soloalben spielt er wirklich alles, Schlagzeug, Cello und alle Blas- und Saiteninstrumente.
Genau, aber es gibt ja zu dem Song I Wish It Would Be Christmas Every Day, es sieht aus wie eine goldene Klarinette, aber das ist vielleicht dann keine Klarinette mehr.
Es ist eben jetzt zwei Reihen unterhalten sich. Es gibt einen Zwischenschritt zwischen Klarinette und Saxophon, das ist ein Saxophon, was nicht gebogen ist. Ich weiß nicht, wie dieses Saxophon hält. Es sieht aus wie eine Klarinette, ist aber aus Blech und ist länglich. Und jetzt werden wahrscheinlich viele Leserbriefe kommen.
Oder HörerInnenbriefe. Aber du hast ja ziemlich lang an Demokratie gearbeitet. 6 Jahre, sagst du. Und irgendwann steckten dir deine Freunde vom Label Atatak, dass Peter Thomas, der große deutsche Filmkomponist der 60er und 70er, Fan vom Schaffen, von der Plan und eben auch dir sei. Bist du auch Fan seiner Musik? Also natürlich. Er hat ja für Jerry Cotton und Edgar Wallace und Raumpatrouille Orion komponiert. Ist das auch Stoff, der dich inspiriert hat?
Also neulich liefen auf Tele 5 auch nochmal die späten Edgar Wallace-Filme, die als die nicht so guten gelten, eben die Farbfilme, wo er dann eben sich umso mehr austoben durfte, weil er dann irgendwie so ein bisschen Hippie-Flair da reinbringen musste.
Ja.
Oder Swinging 60, eben Schwabing-Flair. So. Mhm. Die sind ganz toll. Also Peter Thomas, seine Sachen sind auch eben die Sachen, die er für Erich von Däniken gemacht hat, sind ganz tolle Sachen.
Ja. Du hast ihn tatsächlich dann in, also er hatte mehrere Wohnsitze und du hast ihn in Kitzbühel getroffen, weil es halt nicht so weit von München entfernt ist. Wie ist das abgelaufen?
Also ich kam hin und ich glaube, die dritte Frage, was mich wunderte, weil er ja Atatak besucht hatte und das waren ja alles andere als bürgerliche Leute.
Ja, was war überhaupt der Grund?
Die dritte Frage war, haben sie gedient? Ohne Scheiß, wo ich wirklich, weiß ich nicht, wie weit mein Mund da offen war, so. Ja. Und das war kein Scherz.
Ja.
So, also es war ein alter Preuße, so. Und der hatte einen schwarzen Rollkragenpullover an und darüber eine sehr große Goldkette.
Mhm.
Also was irgendwie, er sah immer noch so aus, als ob er 1966 in Schwabing auf einer Haschparty ist.
Ja.
So. Und also was man so musikalisch machen wollte, waren wir uns auch relativ schnell einig. Und dann wollt ihr mir Sachen schicken, so.
Ja.
Auf denen ich aufbauen sollte. Und die Sachen kamen nie an. Und so ist es dann auch nie zu der Zusammenarbeit gekommen.
Hast du das bereut? Also findest du es schade, dass das nie so... Also hast du mal drüber nachgedacht, was wäre gewesen,
ich bin kein Freund von was wäre, wenn.
Ja, ja. Hast du denn mit ihm so ein, also hat sich das dann noch zu einem Gespräch entwickelt, wo du dich als jemand outen konntest, der seine Werke schätzt?
Das, wo er sich Thomas auch war sehr ja. eitel. Ja. Das, natürlich habe ich das gemacht ja. und die Bewunderung floss an ihm herunter. Ja.
Du warst für die Aufnahme für Demokratie sogar in Japan. Und das erklärt vielleicht auch den Song Taxi nach Shibuya. Was glaubtest du dort in Japan zu finden?
Tatsächlich, das Album ging über 6 Jahre und was ich da so gehört habe innerhalb der 6 Jahre, wechselte ein paar Mal so ein bisschen. Und tatsächlich mochte ich aktuelle Popmusik nicht. Also man muss dazu sagen, als das Album rauskam, war Funpunk auf seinem Peak. So, und eben mit meinem Album stand ich ziemlich allein da, was mich da so interessierte. War ich so allein auf weitem Feld. Und mich interessierten eher so stillere Stücke. Und da gab es auch mehrere Sachen aus Japan. Also der Plan war vorher in Japan gewesen, und Moritz hatte mir mehrere Sachen so mitgebracht und ich wusste auch, dass Japaner, wurde mir dann erzählt, Bewunderer meiner Musik sind und sah da auch irgendwie tatsächlich Überschneidungen und ja, deswegen hat mich das interessiert.
Es gibt in Japan ja auch, wenn ich mich nicht irre, so ein Genre, was man City-Pop nennt, ne? Also so kühle Großstadtmusik, die auch eher ruhig ist und die zu großen Teilen Ende der 70er bis Mitte der 80er, Ende der 80er entstanden.
Also
ist.
Vor allem eben in Deutschland bis heute weiß man ja so gut wie überhaupt nichts. Also außer Yellow Magic Orchester weiß
von
ja niemand was.
Ich zum Beispiel noch nie gehört.
Ach, ja. Ernsthaft nicht?
Nee.
So, also Yellow Magic Orchester haben es in Europa immer geschafft. Sagt ja. dir denn Tomita was?
Nee, auch nicht.
Wenn du Tangerine Dream magst, Tomita ist besser.
Okay.
So.
Okay.
Also es gibt eben tatsächlich japanischen Krautrock auch, darf man natürlich nicht Krautrock nennen, weil es ja nicht so, aber der eben wirklich eine eigenständige japanische Experimentalmusik, also große Tradition von experimenteller Musik. Ganz aufregende Sachen. Also der japanische Musikkosmos ist ein sehr interessantes Feld.
Ja, und es ist natürlich auch ein Land, also ein traumhaftes Land für Plattensammler, weil es eben...
Wenn man sehr viel Geld hat, ja. Man muss sehr, sehr viel Geld mitbringen. Also es ist viel teurer als im Rest der Welt.
Hast du denn dort Platten gekauft oder gestöbert?
Leider ja.
Und war, sind dir die Augen übergegangen?
Und war im betrunkenen Zustand. Ja. Also ich war, meine zweite Reise nach Japan, hatte ich ein brutales Jetlag und dann wollte ich mit den japanischen Betreuern was trinken gehen, was sie mir später schwer vorgeworfen hatte. Ich hätte sie da Shanghai so, weil ich eigentlich ja zum Arbeiten da war. Und wir sind dann um 11 Uhr abends oder sowas noch in einen Edelshop gegangen, der eben so 60s-Raritäten hatte.
Ja.
Und ich war betrunken. Und ich habe um mein Leben gekauft und habe es später bereut, hunderte von Euro da für irgendwelche raren Platten ausgegeben zu haben.
Nun besitzt du immerhin diese raren Platten?
Nee, die habe ich später wieder verkauft.
Was
und zwar zu einem, einem Bruchteil dessen, was ich bezahlt hatte.
Magst du mir einen Einblick geben, was du dir gekauft hast?
Weiß ich nicht mehr.
Stimmt, du warst ja betrunken.
Ja.
Kommen wir jetzt mal von Japan, ich weiß gar nicht genau wohin, denn du hast auch für Demokratie, ich glaub's gar nicht, den britischen Filmkomponisten Michael Nyman besucht. Der ist jetzt kein Hans Zimmer und ballert mit seinen Megascores dicke Blockbuster voll. Er ist eher so spezialisiert auf Arthouse-Filme, vornehmlich von Peter Greenaway. Und Nyman hat dir für 3 Stücke Streicherarrangements angefertigt. Wie bitte ist das passiert? Und kanntest du ihn eigentlich, bevor du ihn besucht hast?
Höchstwahrscheinlich, ja. So, man fährt ja nicht zu einer Person.
Kann ja sein, dass er dir empfohlen wurde oder sowas.
Also tatsächlich, ich fand eben Peter Greenaway Soundtracks, haben mich, also Kontrakt des Zeichners war der erste, hat mich total beeindruckt.
Ja.
Und Set in Two Nuts, der andere Film, den fand ich noch besser.
Ja.
Und dann habe ich David Cunningham angerufen, der Produzent von Michael Nyman ist. Ja. Und David Cunningham ist der Mann, der Flying Lizard früher war. Und ich war auch immer ein großer Flying Lizard-Fan. Finde alle 3 Flying Lizards-Alben das Größte. Kann ich nur jedem ans Herz legen, sich mit den 3 Alben mal zu beschäftigen.
Flying Lizard, das ist die Band, die Money is What I Want gecovert hat. Ne? Genau, so auch so ein früher Synthesizer-Pop-Song.
Es ist kein Synthesizer-Pop-Song, so ein Unsinn. Das ist eigentlich E-Musik, die sich mit der Popmusik auseinandersetzt.
Okay.
Also der kommt von der E-Musik und ist eigentlich eine Cut-Up-Musik.
Ja.
Also es ist experimentelle Popmusik. Und viel mit Bandschlaufen und so.
Und über den hast du dann...
Der hat mir dann den Kontakt zu Michael gemacht und dann haben wir uns da getroffen und dann habe ich ihm Sachen vorgespielt und das Tolle war, schämte mich so ein bisschen, so ich als Stümper, sagst du vor, und er, ach Quatsch, und spielte mir auf dem Klavier vor, dass die Töne ja auch Mozart schon benutzt hatte und dass ich da in sehr guter Gesellschaft war, was mir sehr schmeichelte, und dann hat er mir die netterweise gemacht, die Arrangements.
War das nicht sauteuer?
Ehrlich gesagt habe ich ihn nie bezahlt.
Das lassen wir so stehen.
Ich hatte das Geld nicht.
Ja.
Also es kam wirklich mal, es kam irgendwann mal eine Rechnung tatsächlich. Ja. Wir hatten nie über Geld geredet. So. Ja. Und ich aus diesem Atatak-Universum, was ich kannte, kannte ich das nicht mit Rechnung stellen. Man hat eben tatsächlich in diese Dingsbums, man machte bei einer Platte, ich auch gerne, wenn mich jemand fragt, hast du Lust, da bei mir mal meine Platte zu helfen, bin ich immer gerne bereit. Und irgendwie macht man da so und Geld ist da, das ist ja eh nicht so. Also insofern kannte ich das wirklich nicht mit Rechnung. Das war jetzt gar nicht blöd gemeint. Und dann kam eben die Rechnung, die war so immens hoch, dass ich einfach in Deckung gegangen bin und es ist auch nie wieder was nachgefragt. Also mir ist es wirklich peinlich, aber ich diese Summe, und ich hatte auch irgendwie nicht, können wir das jetzt bitte billiger machen oder sowas, das war mir dann auch zu durch. Ich bin einfach in Deckung gegangen und mal gucken, was jetzt wäre, was wäre, wenn er dann nochmal, dann hätte ich natürlich irgendwie was, aber in Deckung gegangen und bin irgendwie tatsächlich, hab mich weggeduckt. Ja. Nee, bin ich nicht stolz drauf.
Der Titelsong Demokratie, der ist ja so ein beschwingter, fast modsouliger Song, der mich tatsächlich ziemlich an Superpunk beziehungsweise deren Nachfolger, die Liga der gewöhnlichen Gentlemen, erinnert. Und mit letzteren, also vor allem mit Sänger, Gitarrist und Texter Carsten Friedrichs, da hast du ja schon mehrfach gearbeitet. Hast du dich in deren Werk wiedererkannt oder umgekehrt, haben die sich je als Fans von Demokratie geoutet?
Sowohl als auch.
Ja, lass ihn mal an. Das heißt, war Demokratie die Platte, die dir den Zugang zu der Liga?
Nein. Ich glaube, Carsten mochte schon mein erstes Album.
Ja.
So, also. Ja. So. Aber ich kann jetzt nicht für Carsten sprechen.
Nee. Aber du hast natürlich dann irgendwann Superpunk oder und die Liga kennengelernt.
Ja. Es hat ein bisschen gedauert, weil ich zuerst die Videos gesehen habe, mit denen ich überhaupt nichts anfangen konnte.
Ja.
So,
ja.
Weiß ich noch genau so. Also die waren ja auf Buback und waren auf Buback hatten sie eher so, passten sie eigentlich nicht so ins Buback-Övre. Also klang eben wirklich komplett anders. Nee, stimmt gar nicht. Auf Lars Dohr waren sie. Mhm. Entschuldige bitte, spul zurück. Okay. Also sie waren auf Lars Dohr und passten überhaupt nicht zu den anderen Lars Dohr-Bands. Und es hat auch ein bisschen gedauert und dann habe ich mich aber damit beschäftigt und fand das ganz toll und ja.
In deinem ersten Buch, Ärger mit der Unsterblichkeit, da gibt es auch ein Kapitel über musikalische Idole und über Roy Wood und Peter Thomas haben wir schon geredet, aber du nennst in einer mysteriösen Anekdote auch Dieter Bohlen. Kannst du Dieter Bohlen wirklich etwas abgewinnen?
Nicht der Person, seinem Oeuvre.
Ja.
Ich glaube, er und ich würden es nicht lange an einem Tisch aushalten. Mhm. So.
Aber was schätzt du an seinem
Oeuvre? Aber tatsächlich, die Hitphase Modern Talking, die Hits Geronimo's Cadillac, Cherry Lady und so weiter, das ist 12-mal beinahe das gleiche Stück.
Ja.
Und trotzdem sind alle Singles fresh.
Ja.
Also wie schafft man das? Also wir kennen doch alle irgendwie den Follow-Up-Hit, der so klingt wie der erste und der ist schwächer. Okay. Eindeutig so. Mhm. Und er hat es aber geschafft, 12-mal sozusagen nicht nur klanglich, sondern auch tatsächlich kompositorisch sehr nah an dem Follow-Up-Hit. Eigentlich, da er ja aus der Schlagerbranche kommt, ist das ja so, wo man dann eben und man geht mit dem Eimer so lange zum Brunnen, bis er bricht. Ja. Und er hat bestimmt auch selber nicht damit gerechnet, dass das so oft so gut geht. Das finde ich total faszinierend.
Ja. Das,
ich glaube, also meine Laien-Psychologentheorie ist, da er so ein Minderwertigkeits- und Hass auf diese Welt hatte, die ihn ja jahrelang da Steine fressen ließ und ihn da der Tür verwiesen hat, dass er, als er dann endlich am Drücker war, so viel aus ihm raus wollte, dass da so viel Sendungsbewusstsein war, dass es dazu führte, dass er sich in all diese Singles wirklich was Wütendes zu sagen hatte.
Du hast mal in einem russischen Taxi gesessen und Musik gehört und dann war dir plötzlich, leuchtete dir ein, warum die Russen so sehr auf Modern Talking stehen. Magst du das nochmal ganz kurz erläutern?
Ich weiß die Tonart nicht mehr. Sven wusste sogar die Tonart.
War es nicht D-Moll oder sowas? Kann das sein? Ich meine, es steht also im Buch.
Ich weiß, was eben, ich bin in Moskau mehrfach Taxi gefahren. Und tatsächlich, da lief wirklich nur Mollmusik.
Ja.
Ich hatte auch davon schon gehört.
Ja.
Und tatsächlich wusste auch, dass Modern Talking eben in Russland eine Riesennummer sind. Ja. Und tatsächlich, die Modern Talking-Stücke sind alle Moll. Man sind aber trotzdem Uplifting. Also es ist ganz interessanter Umgang mit Moll.
Und der vierte dieser Idole, die genannt werden, das ist Brian Ferry. Der ist der Sänger von Roxy Music und ein Pop-Dandy. Und du bist mit Musikproduzent Justus Könke in einem Hotel und ihr beide habt ihn quasi aufgelauert.
Wir haben ihn verfolgt.
Ich habe ihn sogar verfolgt. Du hast am Ende den Aschenbecher, in dem seine Kippen drin waren, mitgenommen. Du behauptest, du besitzt den immer noch.
Ja.
Ja. Vielleicht machst du dir eines Tages von den DNA am Filter, kannst du dir einen kleinen...
Der ist mehrfach gespült worden. Was? Aschenbecher werden dreckig.
Aber weißt du? Ich hätte ja sein können, dass du den ja, ins Regal stellst mit der Asche, mit den Kippen.
Soll ich mir jetzt Brian Ferrys klonen?
Ja, ganz genau.
Ja, es gibt ja Kinder von ihm, die sind, glaube ich, nicht so doll geworden. Also den Homunculus möchte ich nicht erzeugen.
Magst du mir mal erklären, was du an Brian Ferry besonders schätzt? Und bist du größerer Fan von Roxy Music oder eher von Brian Ferry Solo?
Also Solo finde ich ein paar Stücke gut. Let's Work Together finde ich das Größte vom Größten, vor allem das Video. Mhm. Und vor allem mag ich die theoretische Seite von Roxy Music, also tatsächlich diese Idee, was ist ein Plattencover? Also tatsächlich, was wollen Leute auf dem Plattencover sehen? Lass uns schöne Models draufpacken und nicht irgendwelche hässlichen Musiker. Ja. Also und eben, dass ja eine Band, die von der Kunsthochschule kommt und tatsächlich Musik auch tatsächlich ein bisschen kunsttheoretisch angeht und nicht eben nur schreckliche Langhaarige, die auf ihren Gitarren rumgnüdeln, sondern tatsächlich das mal auch ein bisschen konzeptionell betrachten. Das ist eher so mein Zugang zu Roxy Music.
Ja. Und Gitarre hat bei Roxy Music natürlich Brian Eno gespielt. Brian Eno, später dann großer...
Brian Eno hat Keyboard gespielt.
Ach, Entschuldigung.
Gitarre,
ja,
aber Gitarre hat auf dem Soloalbum der toll Chris Bedding gespielt, den ich toll finde.
Ah ja, Chris Bedding hat doch später auf Stiff Records auch Platten veröffentlicht
auch
und so.
Gemacht,
ja. Das war mir so gar nicht bewusst, aber ich kenne mich nicht mit Roxy Music aus, wie ich jetzt hier gerade bewiesen habe. Brian Eno hat Keyboard gespielt natürlich bei Roxy Music und Brian Eno danach mit vielen deutschen Krautmusikern zusammengearbeitet, hat mit David Bowie zusammengearbeitet, hat minimalistische Musik gemacht, hat, wenn man so will, Ambient Music miterfunden. Schätzt du Brian Eno?
Ja.
Ja. Also ich
mag nicht sein ganzes Oeuvre, aber es gibt Sachen, die ich gut finde an ihm.
Ja, vor allem, weil er ja jemand ist, der sich von der Rockmusik ja immer weiter wegentwickelt hat.
Also vor allem seine ersten beiden Soloalben vor Ambient Music, Talking Tiger Mountain und wie heißt das andere? Vergessen.
Here Come the Warm Jets.
Ja, genau. Die beiden Alben sind super.
Mhm. Ja. Aber ist das nicht eigentlich interessant für dich, weil du ja, du bist kein großer Rockmusik-Fan und Brian Eno hat sich ja auch von der Rockmusik distanziert. Dieser Weg, dieser künstlerische Weg, den er eingeschlagen hat, ist das nicht eigentlich für dich sehr interessant, wo du denkst so, das hat er genau richtig gemacht. Der hat eingesehen, Gitarrenmusik ist nicht die Zukunft.
Dazu muss man sagen, der Roxy Music waren ja eben auch schon keine stinknormale Rockband. Die wollten eben auch, das waren Kunsthochschüler, die auch eben tatsächlich, wie gehen wir mit Musik optisch anders um, wie kleidet, also eben im Cover auch in der Bühnenpräsenz und so weiter und haben auch andere Themen behandelt und auch die Stücke waren auch eben keine klassischen Pop- oder Rock-Songs, also waren auch irgendwie sperrig so und haben da versucht, irgendwie auch eine eigene, also ich finde Roxy Music ist so eine Pre-New Wave-Musik, so ein bisschen so.
Ja.
Und das ist mir durchaus sympathisch und diese Idee sozusagen einer anderen Musik, ja, das mag ich.
Du bist Ende der 80er, Anfang der 90er vom Acid House verzaubert. Wir machen jetzt stilistisch hier einen kleinen Sprung. Gab es je, Andreas Dorau, den Raver? Bist du auf Techno-Partys gegangen, hast mit Westbam und Marusha abgehangen, tust du ja nicht.
Nein.
Hast dich mit denen getroffen, hast die mal kennengelernt. War die Love Parade oder, keine Ahnung, die Dortmunder Mayday je von Interesse für dich?
Ja, alles ja.
Ja? Bitte erklär mir mal den Andreas Dorau dieser Zeit, der so in dieses Acid House Ding. Wie bist du da mit in Kontakt gekommen?
Also die ersten Acid House Partys, weiß ich noch, wohnte ja in München, habe meine Mutter in Hamburg besucht und auf dem Weg mit dem Zug nach Hamburg rein. Es gab in Hamburg einen berühmten Spreer und da waren schon irgendwie die letzten paar Kilometer vor Hamburg waren schon alles vollgesprüht mit Smileys.
Ja.
So und das war schon irgendwie interessant und dann war ich auf den ersten Acid House Partys. Und ich war auch fand Dancemusik eben toll, weil Dancemusik also Dance Music fand ich grundsätzlich schon immer interessant, aber das war eben eine Gleichheit der Mittel. Also jeder konnte irgendwie eine Maxi rausbringen unter irgendeinem Namen, konnte sie in seinem Schlafzimmer aufnehmen, konnte damit verkaufen und musste jetzt nicht eine klassische Musikerkarriere irgendwie da anstreben und konnte irgendwie, wenn er Lust hatte, was ganz anderes zu machen, unter einem anderen Namen irgendwie eine ganz andere Musik rausbringen. Ja. Also das entsprach sozusagen dem Geist, wie ich mit Musik auch angetreten bin.
Ja.
Also tatsächlich das, und bloß erstaunlicherweise war es eben Dance. Dance ist ja eigentlich eine Service-Musik. Also jetzt ja nicht unbedingt für Progressivität bekannt. So.
Ja.
Und das dann eben, also Unterhaltungsmusik, die aber progressiv ist, das fand ich natürlich sowohl in ihren Mitteln als auch in ihrem Ausdruck, fand ich natürlich total faszinierend.
Hast du dich dieser Service-Musik hingegeben und hast du selber dann ekstatisch gedanced oder hast du deinen klassischen Dorau-Tanz?
Ja, also tatsächlich, ekstatisch tanze ganz bestimmt nicht, aber tatsächlich das Tolle beim Tanzen war ja, dass man in eine Richtung tanzte und der Tanz ja nicht mehr der Geschlechtsverkehranbahnung diente, sondern man wirklich ich tanzte zu den Tracks, die da liefen und jetzt nicht um, war ja kein Balztanz.
Was interessant ist, es gibt eine Anekdote in deinem Buch, dass ihr euch auch oder du dich eben auch an einer Dance Single versuchst.
An mehreren sogar.
Und die ihr dann auch teilweise dann halt weitergebt oder in der Hoffnung, dass das dann aufgenommen wird. Der Haken ist nur, dass die Dance Tracks immer schneller wurden und ihr den falschen BPM-Rhythmus hattet.
Das war so, also tatsächlich war es Anfang 90er, also bevor Techno wirklich big wurde, war es wirklich so, dass die BPM-Zahlen sich wirklich monatlich änderten und tatsächlich die DJs wirklich roundabout ein bestimmtes Tempo spielten und wenn du dann zu schnell oder zu langsam warst, meistens war man zu langsam, weil eben es wurde eigentlich immer schneller, dann passt es, also ich weiß auch doch, DJ Hell hat dann eins unserer Stücke mal gespielt, musste es aber um, glaube ich, 6 Beats abpitchen und war auch ein Vocal-Sample drin, was natürlich dann total lächerlich klang und der Beat hatte keinen Punch mehr, das war furchtbar.
Ja. Ich komme da später noch drauf zu sprechen. Du bist großer Freund des Refrains. Das Gute an Dance-Musik ist ja oft, dass die Vocal-Samples, die drin sind, ja eigentlich oft nur Refrains, die dann so dieser Dance-Musik beigegeben werden. Das ist
und
doch
es
eigentlich
ist, und es ist also,
wunderbar
wir
für dich,
große,
oder?
Auch wieder Michael Nyman. Ich mag repetitive Musik.
Ja.
Also Dance-Musik ist repetitiv, der Refrain ist repetitiv und Michael Nyman ist auch repetitiv.
Ja. In der zweiten Hälfte der 90er, da arbeitest du als Videoberater beim Label Motor bzw. der Polygram in Hamburg. Und zu der Zeit regieren eben Dance und Techno die deutschen Charts. Und abgeneigt bist du elektronischer Tanzmusik ja eh nie gewesen. Im Gegenteil, schon mit deinem ersten Soloalbum Ärger mit der Unsterblichkeit von 1992. Da machst du teils ja clubtaugliche Musik. Aber immer noch mit einem Fuß in der Welt der analogen Synthesizer. Mal mit Elementen des Big Beat oder eben der NDW spielend, aber im...
Big Beat gab es da noch nicht.
Nee, gab es da noch nicht, aber es hat mich so ein bisschen daran tatsächlich erinnert. Du hast immer so einen Sinn für den Popsong im Herzen, finde ich. Und 1994, auf dem Album Neu, da geht's schon hausiger zu. Da hast du dich dann eigentlich immer... du hast dich halt immer für elektronische Musik interessiert, aber hast du dich auch damit auseinandergesetzt? Sprich, so was so ab Mitte der 80er so als Detroit-Techno dann entsteht?
Auf Detroit-Techno stand ich nie.
Okay.
Ja.
Aber der ist natürlich so die Wurzel so ein bisschen für ganz viele europäische Stilrichtungen.
Ja, also ich stand tatsächlich auf belgischen Techno. Und belgischer Techno kommt ja eigentlich eher von New Beat, so was ich erst später rausgefunden habe.
Was zeichnet denn den belgischen Techno aus?
A&S Record.
Was zeichnet die aus? Bitte erklär mir, ich kenn's nicht.
Es ist eigentlich eher ein europäischer Techno, der irgendwie tatsächlich nicht, also bei Detroit-Techno, der ist mir oft zu jazzig.
Ah, okay.
So, Chicago House mochte ich gern, aber Detroit-Techno, obwohl man auch Kraftwerk hört, so, was ich auch gut finde. Ja. Gut, klanglich finde ich die auch gut, aber eben die Chords mochte ich ganz oft nicht. So.
Ja.
Also Underground Resistance habe ich auch zweimal auflegen gesehen, was beeindruckend war, eben mit jedes Stück nur 30 Sekunden spielen, das war grandios so.
Ja,
jetzt habe ich mich verfranst. Was ist die Frage?
Ich wollte eigentlich darauf hinaus, ob du dich mit Detroit Techno oder auch mit den Anfängen dieser Techno-Musik auseinandergesetzt hast.
War eben tatsächlich mein mein Interesse, mein und Tommys Interesse war, ging Ende der 80er eben los. Mhm. Und wir kriegten mit, wie das Wort Techno entstand. Aber ja, eben tatsächlich dieses, der Übergang von Acid House zu Techno oder das Wort Techno, was ja auch mal damals noch mit CH geschrieben wurde, dann mit K oder mit Doppel-K.
Ja.
Und bis House dann tatsächlich populärer wurde, das habe ich alles live miterlebt und im Club miterlebt.
Genau, du hast gerade Tommy erwähnt, Tommy Eckhardt. Später bei Zweiraumwohnung dabei, dein musikalischer Partner Anfang der 90er. Magst du kurz erklären, wie du den aufgegabelt hast? Der hatte...
Aufgegabelt?
Ja, oder?
Also wir kannten uns schon eine ganze Weile und es gab nicht viele Leute in München, die sich für elektronische Musik interessierten. Ja. Und wir kannten uns schon von einem der ersten Konzerte mit, ich glaube mein zweites Konzert mit Doros und Marinas war in Ampermoching. Und da spielte er mit seiner Band... waren die Vorgruppe. Also wir kannten uns schon und irgendwie, und er hatte einen kleinen Sampler und einen Sinti und dann haben wir in seinem Schlafzimmer die ersten Tracks gebastelt.
Ja.
Am Atari.
Apropos, bist du eigentlich Konzertgänger? Gehst du regelmäßig?
Regelmäßig finde ich sowieso Schwachsinn.
Ja, ja.
So, wieso sollte man regelmäßig
Konzerte gehen? Naja, im Sinne von, es gibt häufig Konzerte, häufig
wäre das korrekte Wort, aber regelmäßig ist ja nun Unsinn. Nee, ich bin kein großer Konzertbesucher.
Ja. Kannst du dich an dein erstes erinnern?
Ja.
Also abgesehen jetzt von irgendwelchen vielleicht Kirchenkonzerten.
Warte mal, jetzt muss ich mich konzentrieren. War mein erstes war entweder Chuck Berry oder Beatles Revival Band. Ich weiß es nicht mehr genau. Beides war scheiße.
Der echte Chuck Berry?
Der echte Chuck Berry.
Wo?
In Hamburg in der Musikhalle. Und eigentlich wollte ich die Vorgruppe sehen, The Darts, eine englische Doo-Wop-Band.
Ja.
Die fielen aber aus und stattdessen haben die schrecklichen Dirty Dogs aus Hamburg gespielt. So Rock'n'Roll. War ganz schrecklich. Und Chuck Berry war auch, man weiß ja, wie Chuck Berry-Konzerte ablaufen. Er macht Ding, 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 Ding und dann muss die Band raten, welche Tonart er spielt und welches Stück es gerade ist.
Hat so funktioniert.
War schrecklich.
Ja.
Trotzdem bin ich großer Chuck Berry-Bewunderer, aber die Konzert, das musste nicht sein.
Okay. mit wem bist du eigentlich hingegangen? Sind deine Eltern
alleine
mit dir mitgekommen? Alleine. Okay. Wie alt warst du? Wie jung warst du?
14.
Durftest du das?
Ich habe ja keinen Alkohol getrunken und ich bin dann wieder nach Hause gefahren. Also meine Eltern mussten sich da keine Sorgen machen.
Ja. Also du warst du ein braver Junge?
Ja, bin ich heute noch.
Ja, okay. Anfang der 90er, als du im Dance-Fieber bist, da hast du auch keinen Bock mehr zu singen. Singst du überhaupt gerne oder ist das für dich eigentlich nur so eine, notwendige Begleiterscheinung in deinen Songs?
Zweiteres.
Und in deinem zweiten Roman oder zweiten Buch, da schreibst du, dass dein eigentliches Lebensthema der Refrain ist.
Also schreiben wir.
Das schreibt ihr. Entschuldigung, stimmt.
Ja, ja.
Das stimmt. Wir wollen den Herrn Regner hier nicht außen vor lassen. Schließlich hat der das ja geschrieben und du hast es ihm in die Feder diktiert.
Nein, ich habe es ihm auch nicht in die Feder diktiert. Das ist auch verkehrt.
Ja, wie habt ihr das dann gemacht? Habt ihr zusammen gesessen? Ja, er hat dich quasi interviewt und du hast die Geschichten erzählt?
Nein, also wir haben uns vorab gesprochen. Ich hatte Geschichten vorbereitet.
Ja.
So. Ich hatte ihm die Geschichten vorher schon gepitcht, wie man so schön sagt. So.
Ja.
Und dann hatte ich eben, die finde ich gut. Und die hatte ich dann ausgearbeitet. Ich komme dann mit mehreren DIN A4-Zettel. Da habe ich dann so eine Story-Outline, so stichwortartig, so, damit ich bloß nichts vergesse. Und dann erzähle ich ihm die Geschichte und er schreibt schon mit und später verwandelt er das dann in Literatur. Und dann gehen wir das gemeinsam durch und machen Korrekturen.
Ah, so geht das.
Also, aber eben weder Interview noch diktieren.
Also, Lebensthema, Refrain. Und du magst Strophen nicht, die sind für dich Ballast. Und als Kind saßst du teilweise am Plattenspieler und hast immer wieder die Refrains der Songs angehört. Warum hast du so eine große Liebe für Refrains, wenn du doch auch in deinen eigenen Songs zum Beispiel in den Strophen überzeugst?
Also, ich glaube, jeder Mensch, der sich besonders für Musik begeistert, hat irgendeinen Zugang.
Mhm.
So, viele kommen, das ist irgendwas Rhythmisches, das ist so, was sie interessiert. Manche kommen von Klänge, die sie interessieren. Andere mögen Virtuosität. Andere hören besonders auf Texte oder sind am Image einer Band interessiert oder einer rebellischen Geste oder sowas. Und bei mir war es, mein Zugang ist wirklich Refrains. Ich habe bis heute, ich höre gerne Refrains und also meine Stücke sind ja ganz oft, haben ja gar keine A- oder B-Teile, sondern bestehen aus einem Teil, auf dem basiert die Strophe, als auch der Refrain, fangen eigentlich meistens mit dem Refrain an.
Mhm. Hast du je die Idee gehabt, mal so deine Lieblingsrefrains auf so einem Mix zu vereinen, dass du dass du den ganzen Ballast abschneidest und von einem Refrain in den nächsten.
Aber für wen? Um Beschäftigungstherapie?
Für dich, damit du in deinen Lieblingsrefrains
schwelgen. Ich darf das doch gar nicht rausbringen.
Du musst das ja nicht rausbringen,
ich kann mir die einfach im Kopf vorstellen, die kann ich abrufen.
Ja, ja. Bitte, dann ruf jetzt mal bitte deinen Lieblingsrefrain ab.
See my baby jive.
Das ist dein Lieblingsrefrain?
Weiß ich nicht, habe ich jetzt einfach gesagt. Ja. Ich mag auch keine Lieblingsdinger. Ja. Also so Listen mit die 10 Liebsten, das Boss, die schönsten, das lehne ich ab. Also weil da alles ist, müsste man sagen, die 10 Schönsten aus der und der Schaffensdingsbums oder aus dem Jahrzehnt oder unter den und den Kriterien, das ist mir alles zu allgemein.
Aber es gibt natürlich Refrains, die sind besonders hartnäckig und bleiben besonders lange im Ohr hängen. Gibt's da
ach so, doch,
für
doch,
dich
doch,
welche, wo also du denkst
tatsächlich,
so...
Tatsächlich, ne, Teenie Bubblegum Band, Be My Baby ist zum Beispiel, Bye Bye Baby von den Bay City Rollers, ist zum Beispiel auch ein Spitzenrefrain.
Ja.
Der bleibt wirklich kleben.
Ja. Bist du so ein Bubblegum-Typ? Hast ich du in deinen Teen-Jahren viel Bubblegum?
Nee, damals nicht, habe ich erst später gehört.
Ach so, okay. Wann war denn deine Bubblegum-Phase?
Zur Demokratiezeit unter
so,
anderem.
Ja. Okay. Das heißt, da hast du das, stimmt, du hast ja gesagt, da hattest du diese 60er-Jahre-Phase und so. Und Wizard ist natürlich auch viel Bubblegum mit drin. Ne? Es gibt ja immer wieder Verweise in deinen Büchern, dass du mit Rockmusik eben nicht so viel anfangen kannst. Und nun gibt es ja unendlich viele Ausprägungen von Rockmusik. Also von Blues bis Black Metal, von Punk bis Indie, von Alternative bis Garage Rock, von Hardcore bis Stoner, von Rock'n'Roll bis Emo. Gibt es Gitarrenbands, die sich tatsächlich einen Platz in deinem Herzen erschlichen haben, wo du denkst, ja, ist okay, die akzeptiere ich, die mag ich
jetzt,
ganz gerne?
Also würde ich jetzt, ernst gemeint jetzt, würde ich jetzt gerne darauf antworten, müsste ich aber 3 Tage drüber nachdenken. Hm. Könnte ich jetzt nicht spontan sagen, ja. Also natürlich, ich sag ja jetzt nicht, dass die Gitarren die 6 Seiten des Teufels sind. Bloß eben Rock ist mir meistens zu stumpf.
Ja, du magst Rockismen nicht gerne. Du magst
das Breitbeinige und so. Genau.
Ja.
Mit diesem männlichen Scheiß.
Du bist aber mit Rockismus in Kontakt gekommen, weil du für Manta der Film 1991 zusammen mit Tommy Ecker tatsächlich einen Score basteln musstest.
Der ist alles zusammengesampelt.
Genau, der musste natürlich irgendwie rockig sein.
Gitarristen.
Und ihr hattet halt auch gar keinen Bock, irgendwie Rockmusiker ins Studio einzuladen und mit euch mit denen zu arrangieren und im Zweifel noch mit denen dann irgendwie ein Gitarrengeniedel anzuhören. Also habt ihr euch obskure Rockmusikplatten gekauft, habt davon Gitarrenriffs und Schlagzeugschnipsel gesampelt und daraus unter zeitlichem Hochdruck obendrein auch noch diesen Score gebastelt. Magst du das bitte etwas genauer noch ausführen?
Du hast es komplett auf den Punkt gebracht. Also es gibt wirklich da nichts mehr zu sagen.
Ja.
Also die Filmmusik wurde an mich herangetragen, ich fand es interessant. Ja klar, musste das dann irgendwie so Autofahrer bis rockiger Kram sein. Wir hatten eben keine Lust auf irgendwelche Gitarristen zu treffen, geschweige denn mit denen Zeit zu verbringen und tatsächlich ein Riff samplen, plus eben diese Musiken waren alle nur so 40 Sekunden. Also das waren jetzt, man musste nicht 3 Minuten damit füllen.
Aber man
das
hat euch Geld in die Hand gedrückt und dann bist du mit Tommy in München in verschiedene Plattenläden gegangen und dann habt
Nein, ich bin in die Plattenläden gegangen und hab in den obskuren Fächern gesucht und dann irgendwie Sache gefunden.
Ja. Das heißt, obskur auch eher deshalb, damit das nicht so haargenau zu erkennen ist, was ihr da genommen habt und am Ende im Zweifel noch verklagt werdet von Led Zeppelin oder so.
Nein, Led Zeppelin ist es ganz bestimmt nicht. So doof bin ich nicht.
Hat das denn Spaß gemacht? Weil ich meine.
Ja, also die Vorgabe war wirklich recht klar und das musste ja nicht ich sein. Es war eine klare Vorgabe und ich musste mich damit nicht künstlerisch identifizieren oder sowas.
Ja.
Die Herausforderung war innerhalb dieser kurzen Zeit, diese diversen 1 Minute 40 Sekunden hinzukriegen und ohne Rockmusik wirklich zu machen. Und kein Mensch hat's gemerkt.
In den 90ern, da gehst du zurück nach Hamburg. Und zu der Zeit entwickelt sich in der Stadt ein musikalisches Phänomen, das Menschen landläufig als Hamburger Schule beschrieben haben. Federführend dabei sind halt Bands wie Tokotronic, Die Sterne und Blumfeld. Nun kann man zu dem Begriff stehen, wie man will, aber es waren immerhin Gitarrenbands, die wenig rockistisch aufgetreten sind und die sich die Mühe gemacht haben, ihre Inhalte auf Deutsch zu transportieren. Bist du damals mit dieser Szene in Berührung gekommen?
Nein.
Nein. Gibt's Bands aus dieser Szene, die du durchaus schätzt.
Ja.
Hat man nicht versucht, dich da reinzudrängen oder so als Wegbereiter dessen?
Man hat mich versucht, da reinzuziehen, aber ich habe gezappelt.
Ja, ja. Und musstest viele Fragen schon dazu beantworten, die du am liebsten gar nicht beantwortet
hättest. Das Interview wird jetzt gerade zäh ein bisschen. Ja.
Aber sag mal, hast du vielleicht auch eine Abneigung gegen...
Nein, also zu dem Zeitpunkt, als diese Hamburger Schule losging, stand ich auf Dance. Das war für mich das Fremdeste, was ich mir vorstellen könnte. Das war konträr meiner Interessen. Ja. Also ich habe das in München dann im Zündfunk Hamburger Schule Bands gehört. War für mich allein eben das schlechte Timing, so, weil ich kam eben nur vom programmierten Beat, war für mich ganz obskur und war für mich wirklich eine komplett fremde Welt.
Aber kann es sein, dass du aber auch so eine Abneigung gegen Gitarren hast, weil du selber an dem Instrument versagt hast?
Nein, Quatsch. Also ich würde sofort, ich versuche in mich selber reinzuhören, ob da sowas ist. Glaube nein. Nee, eben, es ist ja nicht die Gitarre. Es ist das Rockige.
2014, da bringst du mit Aus der Bibliothek dein erstes Gitarrenalbum raus. Und seine Wurzeln hat die Platte in drei Stücken, die du entdeckt hast, als du deine bisher unveröffentlichten Aufnahmen durchforstest. Und da sind eben drei Songs dabei, wo tatsächlich eine Gitarre zu hören ist. Und zusammen mit der Liga der gewöhnlichen Gentlemen zum Teil und deinem Kollegen Swanny Johnson tust du dich zusammen und es entstehen 10 weitere Songs, also neben den drei alten wieder entdeckt.
Nennen wir es mal Stücke.
Ja, Stücke. Und da ist unter anderem auch der Hit Flaschenpfand drauf. Und die Songs sind Synth-Pop mit Indie-Rock-Grundierung, wenn man das so sagen darf. Hast du mit dem Album so eine Art von deinen Frieden mit Gitarren gemacht?
Na, also, das Ganze war so, Günter Buskis hatte den Atatak-Katalog übernommen und wollte, ich wurde 50 und er wollte so mein 50. irgendwie eine Best-of rausbringen und wollte auch, ob ich eine da noch Bonus, ob es da irgendwie Obskuritäten gibt. Und daraufhin habe ich das mal durchgesucht und entdeckte beim Durchsuchen eben tatsächlich drei Stücke, die nie veröffentlicht wurden, die tatsächlich Gitarren-Samples und sowas enthielten, die ich aber dann plötzlich irgendwie gut fand. So, irgendwie hatten die was. So. Ja. Und wollte irgendwie, hatte auch keine Lust zu meinem 50. da jetzt nur so zurückblicken und fand die Liga ja gut. So. Und dann dachte ich, hey, es gibt ja schon drei Stücke, die ich gut fand, was eben ja selten darf. Also so normalerweise geht man irgendwo hin und bis man sich da gefunden hat, also die Platte hatte schon irgendwie einen Klang und irgendwie so. Und drei sind ja schon mal im Töpfchen. So. Ja. Und dann traute ich mir wirklich zu, lass uns doch mal. Und eben das, was ich vorher auch noch nie hatte, als ich die Liga holte, hatte ich ja einen Klang. Also ich habe mir ja einen Klang eingekauft, sozusagen, der ja auch definiert war und musste nicht erst den suchen. Ja, den finde ich gut, den kann ich so benutzen, wie ein vierköpfiges Sample. So war eben die Band da für mich. Und ich bin dann immer in die Bücherhalle gegangen, so da kommt auch der Titel her. Da ich ja nicht für Gitarre komponieren kann, hab mir CDs dort entliehen, die ich nicht kannte. So. Und habe dann davon dann eben Akkordschemen rausgeschnitten oder rausschneiden lassen.
Ja.
Weil Akkordschemen sind ja nicht die Komposition, sind ja nur ein Teil der Komposition. Die Komposition kommt ja eigentlich erst durch die Gesangsmelodie.
Ja.
Also die Komposition und diese 4er Akkordschemen sind allerweltskram. So. Und die habe ich dann nachspielen lassen und dann meine eigene Gesangsmelodie drauf gesungen und ratzfatz hatten wir eine Platte.
Ja.
Das ging schwuppdiwupp.
Und Flaschenpfand ist tatsächlich zu einem Hit geworden.
Der Text ist von Wolfgang Müller.
Magst du den Song noch oder verfolgt er dich?
Nein,
so
den finde ich spitze.
Ja. Du siehst
das ist selten, dass ich sowas sage.
Ja, das stimmt, das stimmt. Meistens bist du sehr kritisch mit deinen eigenen Werken.
Nee, den mag ich. Wahrscheinlich, weil der Text von Wolfgang ist.
Das kann sein. Ich weiß es nicht.
Sollte man mal drüber nachdenken.
Ja. Du siehst dich selbst gerne als progressiven Elektronikmusiker. Bist du jemand, der sich Mühe gibt, auch technisch immer auf dem neuesten Stand zu bleiben?
Ich kriege ja nicht mal mein Handy umprogrammiert. Ich bin der totale Stümper.
Das heißt, du setzt dich nicht mit neuen Produktionsmethoden auseinander?
Also, doch auseinander schon, in theoretischer Form, aber nicht in praktischer Form.
Ja.
Also tatsächlich interessiere ich mich für was, wie, wo möglich ist und frage dann jemand, pass mal auf hier, das und das ist möglich, kannst du das? Und wenn ich Glück habe, antwortet die Person mit ja oder nein, aber ich möchte es gerne lernen. Dann leg mal los. Ja.
Krass, das heißt, besitzt du denn selber, also besitzt du Equipment oder hast
du... Ich besaß, aber das verstaubte auch nur. Also ich zum Musik machen gehe ich eigentlich immer, besuche ich eine Person und dann mache ich mit der zusammen Musik. Okay. Und dann meistens spielt man Ping-Pong-Spuren ein. Ja. Mit irgendwas fängt man an, dann spielt der andere und dann der nächste wieder und dann einigt man sich drauf, was die schönsten Spuren waren.
Ja. Ich finde das krass, wie du dich immer so, also wie du immer so ausweichst tatsächlich, wie man dich nie festnageln kann auf... dass du ein Nerd spezieller Art bist, dass du so dich in irgendwas Bestimmtes so richtig reingefuchst hast, sondern
ich
immer so
schnell
gegangen, ich hab das da mal so ein bisschen ausprobiert und dann habe ich hier mal was zusammengeschnibbelt und da so.
Also ich bin schnell gelangweilt. Ja.
Das ist bemerkenswert. Bemerkenswert. Du hast 1997 für die Tribute Compilation We Love the Bee Gees deren eher unbekannten Song Winds of Change gecovert. Und bei dir heißt der Song Die Menschen sind kalt. Und da hast du versucht, die Stimmen der Gibb-Brüder mit einem Vocoder nachzuahmen. Und magst du dieses Stilmittel? Also, und kannst du dich...
Ich versuche es, wir hatten gerade, dass ich technisch nicht gerade der Versiertes bin. Also, die Erfindung stammt nicht von mir, sondern es war eine Erfindung von meinem Musikpartner Justus Köhnke.
Ja.
Und der kam, also für den geneigten Leser oder Hörer jetzt hier, also Vocoder kennt man ja, man singt in einen Synthesizer, kann man oder in den Vocoder rein und die Stimme triggert die Noten, die man spielt. Also statt einer Taste ist die Stimme sozusagen das Runterdrücken der Taste und die Tonhöhen werden aber über das Keyboard festgelegt. Und das Gleiche kann man aber auch mit einer ganzen Musik machen, die man da reinschickt. Und ich habe die Bee Gees, das komplette Bee Gees Backing als die Fläche genommen und ich habe die mit meiner Stimme angetriggert. Warum sehr kompliziertes Verfahren und nicht patentiert.
Warum hast du den Song Winds of Change eigentlich gewählt? Ist das
weil
ein Song,
weil er ganz tolle Harmonien hatte.
Ja. Bist du Bee Gees Kenner?
Ich bin kein Vollleihe. Kenner finde ich immer etwas.
Ja, aber du.
Ich kann mithalten.
Du schätzt die.
Ja.
Ja, ja. Weil die haben ja auch viele unterschiedliche Phasen gehabt und haben ja auch schon als 60s Psych
Bee Gees waren wirklich immer eine Gruppe, bei der es wirklich nur darum ging, möglichst viel Geld zu verdienen. Also Bee Gees sind ein rein kommerzielles Produkt. Immer gewesen und haben sie auch nie einen Hehl draus gemacht. Aber es gibt die verschiedenen Schaffensphasen, da sind immer wieder richtig beeindruckende Stücke bei rausgekommen. Ja.
Ein Jahr nach deinem Vocoder-Experiment für diesen Song kam Cher's Do You Believe raus, wo ja Autotune verwendet wurde und Autotune ja, wenn man so will, seinen großen Durchbruch
Autotune
hatte.
Autotune ist aber was komplett anderes.
Autotune ist ja ein Programm, ein Computerprogramm.
Autotune ist ja tatsächlich, du korrigierst eine Stimme.
Genau.
Das ist ja was anderes.
Und je nachdem, wie du das einstellst, klingt die Stimme dann gar nicht mehr so korrigiert, sondern natürlich verfremdet. Genau. Ist das ein Element?
Nein, hat mich nie interessiert.
Okay. Da, obwohl du mit dem Vocoder experimentiert hast, hatte ich Autotune nicht mehr interessiert.
Bei Autotune war eben Folgendes, das, was selten in der Musikgeschichte passiert. Also normalerweise ist ein neues technisches Verfahren oder ein neues Gerät kommt raus, was dann erstmal von, sagen wir mal so, progressiven Leuten benutzt wird und damit wird seltsamer Kram gemacht und dann wird es verkommerzialisiert. Ja. Bei Autotune war der seltene Fall, dass es eben nicht erst noch 2 Jahre irgendwie tatsächlich... in komischen Kreisen benutzt wurde, bis dann sozusagen jemand da Chartmusik draus macht. Autotune wurde direkt zur Chartmusik benutzt. Und insofern hat es mich da nicht interessiert.
Häufig hat deine Musik, auch gerade die aus den 90ern, so einen gewissen Retro-Flair. Den transportierst du zum Teil mit deinen Outfits und Artworks, also zum du trägst dann auch mal so einen 70er-Jahre-Skianzug und so weiter. Also so Elemente eben, die aus anderen Jahrzehnten, älteren Jahrzehnten entliehen sind. Aber auf Ärger mit der Unsterblichkeit etwa, da inszenierst du dich und deinen Kompagnon Tommy Eckhart in Laborkitteln. Und zwar so wie Perry in Kingsley, die Moog-Synthesizer-Magier, die mit The In Sound from Way Out 1966 Zukunftsmusik komponiert haben, war und eben da auch im Booklet solche Laborkittel anhaben.
Also
waren diese retrofuturistischen Vorbilder, Vorväter stilbildend für
dich? Ja, also tatsächlich eben Ärger mit der Unsterblichkeit speist sich eigentlich aus tatsächlich eben zeitgenössischer Dance-Musik und tatsächlich unserem damaligen Interesse für die Geschichte der Popularelektronik.
Ja.
Also tatsächlich sind das so die beiden Dinge, aus denen sich die Platte speist und mit den Kitteln gut erkannt. Ja.
Und der Kingsley war ja dann auch später verantwortlich für den Song Popcorn, den du sehr schätzt.
Ja.
Und so. Das heißt, da kommt dann alles wieder zusammen. Du erwähnst in deinen Büchern immer wieder, dass du für deine Musik Dinge übereinander schichtest, die Versatzstücke und Teile anderer Songs borgst und dein großer Hit Girls in Love von 1997 etwa, der fußt ja auf dem gleichnamigen Stück von Shirley Kim von 1978. Ist das so eine Disco-Single, die du auf einem Trödelmarkt in einer Kiste gefunden hast?
Ich hab's auf dem Flohmarkt gekauft, aber es war ein ganz obskurer Sampler. Also ich bin in den 90ern eben zum Samplen meistens in die Randbezirke der Städte gegangen, weil dort kriegte man obskurere Platten und nicht coolen Scheiß. Mhm. Also rareres Zeug.
Ja.
Und da entdeckte ich eben einen Sampler von der Polydor, der hatte nur 8 Stücke und die 8 Stücke waren in einem Medley ineinander gemixt. Aha. Es waren nur 3 Hits drauf, was ja für einen Sampler sehr wenig ist und der Rest war irgendwie, ja, Meter, also nicht Meterware, wie heißt das so, Resterampe.
Passendes Beiwerk.
Ja, aus dem Archiv irgendwelche Sachen da nochmal schnell weggekoppelt, so rausgekoppelt. So. Ja. Also ein totaler Scheiß.
Ja.
So. Und dachte, ui, das ist ja super. Und da entdeckte ich eben dieses Stück und stellte eben fest, dass Jahre später erst fest, nachdem ich Ärger mit dem wegen dem Stück hatte, dass eben die Produzentenkomponisten auch die Produzentenkomponisten von Baccarat war. Und tatsächlich, das Sample klingt wie der Vorläufer von Baccarat. Also da ist schon der Baccarat-Klang da, was, aber es war eben Shirley Kim und niemand weiß, wie Shirley Kim wirklich heißt, wie sie aussieht. Ja. Shirley Kim ist ein interessantes Phantom.
Okay, krass. Aber es gab ja offensichtlich Zeiten, und ich weiß nicht, ob es sie vielleicht immer noch gibt, aber da hast du wahrscheinlich ausgiebiger Platten gesammelt, um Material zu haben, mit dem du arbeiten kannst, oder? Bist du dann in Hamburg oder in München auch auf Trödelmärkten?
Hamburg, München, Berlin, ich bin überall. Also ich war, glaube ich, 3 Tage in der Woche auf Flohmärkten.
Ja. Warst du dann so richtig gewissenhaft, dass du, keine Ahnung, früh aufgestanden bist, um früh da zu sein, damit das beste Zeug
so hart bin ich nicht drauf. Ja. So. Aber eben tatsächlich auch größere Strecken auf mich genommen, weil ich wusste, irgendwie, das ist jetzt, hier rennt jetzt kein Checker rum.
Ja. So. Also als eher aus der Stadt rausgefahren.
Aus der Stadt raus sozusagen und musste dann oft ein Taxi zurücknehmen, weil ich so dermaßen gekauft hatte, dass ich es nicht mehr tragen konnte.
Ja. Und wonach hast du dann gesucht? Also warst du dann auch oft blind nach Cover gekauft? Oder dachtest also tatsächlich, so,
beim Samplen war ich, dann habe ich meistens so 3 Stunden am Tag gesampelt, weil danach bluten dir die Ohren.
Ja.
Und du musst tatsächlich, damit du musikalische Ohren frei bleiben, tatsächlich möglichst verschiedene Stilistiken durch. Also wenn du die ganze Zeit nur Disco hörst, wirst du berufsblind oder taub da auf den Ohr. Kannst du da irgendwie Spreu vom Weizen nicht mehr erkennen, wo Finessen sind. So.
Ja.
Also eben diese 3 Stunden, ein mögliches Sample zu erkennen, muss man sich äußerst konzentrieren. Also und sich direkt so, ich höre das, so ein Bild direkt im Kopf kriegen. Also und dafür war was dann, also ich habe möglichst breit gefächert gekauft durch alle Genres und Jahrzehnte. Entschuldigung, wenn ich immer auf dem Rock rumreite.
Alles gut. Das ist jetzt der Running Gag mit dem Rock.
Hättest du vorher nicht sagen sollen.
Alles gut, ich nehme das überhaupt nicht übel. Ich bin ja auch gerade froh, wenn ich Leute da habe.
Aber magst du denn das Christoph-Buch?
Das fand ich super, weil es vor allen Dingen, sind ja nur O-Töne, die zusammen.
Also ich fand vor allem eben, dass er wirklich auf 30 Seiten über eben den Nährboden, also eben tatsächlich die Nazi-Eltern und wie war das so, also eben dieses
historische alles.
Wirklich quälend, lang, gut und nicht eben so ein Happy-Go-Lucky-Buch, sondern tatsächlich wirklich aus was für sozialen Umständen ist denn, ist denn diese Musik entstanden und was sind denn das für Leute, die sich damals entschieden haben, eine Musik zu machen, mit der sie definitiv nicht den Hauch einer Chance hatten, mal Geld zu verdienen.
Ja, genau. Das fand ich, das ist wirklich das Faszinierende, das hat er ganz toll herausgearbeitet. Sag mal, Andreas, du hast früher viele Platten gesammelt, du sagst, du bist im Taxi, teilweise musstest du nach Hause fahren. Hast du eine große Plattensammlung oder bist du längst so in die digitale Welt umgezogen? Immerhin war dir das Elektronische ja immer willkommen, sprich der digitale Aspekt von Musik. Ist das so, dass du das Analoge abgelegt hast, dass du deine Platten verkauft hast?
Ich habe meine Platten mehrfach in meinem Leben verkauft, immer wieder neu gekauft, wieder verkauft. Tatsächlich war das eine prekäre Situation. Ich brauchte Geld. Mhm. Und dafür habe ich dann meine Platten gern hergegeben. Was natürlich ein unheimlich schlechtes Geschäft war.
Aber gern, das tut doch weh,
also,
oder?
Tatsächlich habe ich festgestellt, dass ich bin ja jetzt 59 Jahre alt und es ist nicht mehr, dass ich nach dem Club noch mit 5 Leuten in meine Wohnung gehe und dann hören wir verrückte Maxis. Also insofern, ja. Wenn ich ein Stück hören möchte, kann ich das im Netz finden oder jemand das vorspielen möchte, finde ich das alles, weil ich kann mir die Sachen wirklich gut merken. Mhm. Ich finde das Stück, also alles ist erhältlich. Ich bin kein Vinylsammler, dass ich da die Statik meiner Wohnung gefährde, weil ich zu viele Gramm Vinyl da rumstehen habe.
Aber geht's
bei vielen meiner Freunde kenne, die alle Statikprobleme in ihren Wohnungen haben.
Ich könnte mir vorstellen, dass du jetzt Anstoß an dem Wort nimmst, aber gibt's eine Platte bei dir, die
aber
so eine Art...
Aber die meisten meiner Freunde sind tatsächlich Hardcore-Plattensammler.
Aber gibt's bei dir so eine Art, du störst dich wahrscheinlich an dem Ausdruck, gibt's bei dir so eine Art heiligen Gral von Platte, eine, die du immer rumgeschleppt hast, die du dann doch nie gewagt hast zu veräußern?
Nein. Heilige Gral.
Ja, und irgendeine, die so selten ist, wo du so glücklich auch warst, sie mal irgendwo gefunden zu haben, dass du dachtest.
Also tatsächlich, es gab ein paar, die wollte ich behalten.
Ja.
So, ja, gibt es sowas. Ja. Gut, hast du es geschafft? Ja, es gibt ein paar, die wollte ich behalten. Gut.
Aber du verrätst nicht, welches sind.
Nein. Wären auch zu viele.
Zusammen mit Manager, Musiker und Plattenladenbetreiber Gerion Klug hast du 2018 dich dazu hinreißen lassen, ein Musical zu ersinnen. Und aufgehängt an der grundlegenden Idee, auf der Bühne einen Plattenladen als Kulisse aufzubauen. Magst du Plattenläden? Sind das Orte, an denen du dich wohlfühlst und wo du gerne verweilst?
Also früher, bis heute sozusagen, wenn man in eine Stadt kommt, grast man Plattenläden ab. Ja, bin gerne in Plattenläden.
Ja. Und bist du dann auch jemand, der dann auch mit den Verkäufer, mit der Verkäuferin schnackt und irgendwie so sich austauscht, irgendwas wo nachfragt,
so
fachsimpelt?
Ich hänge ja auch nicht ab.
Nee, du bist kein Schnacker.
Und ich muss auch da, also ich gebe zwar gerne an, aber ich muss jetzt nicht den Verkäufer zeigen, dass ich die größeren Klügen habe.
Besagtes Musical, das nennt ihr König der Möwen. Und das war ein ganz schöner Stunt, dieses Ding überhaupt durchzuziehen, Songs und Dialoge zu schreiben, die passende Kulisse an den Start zu bringen und das dann auch noch mit minimalem Budget. Dabei bist du nicht mal großer Fan oder überhaupt Fan von Musicals. Gibt es denn irgendein Musical, mit dem du etwas anfangen kannst?
Bin ich in den letzten Tagen öfter gefragt worden. Tatsächlich, ja, ich glaube, ich mag Dschungelbuch. Aber was eben eine Kindheitserinnerung ist. Wahrscheinlich nur, weil ich als Kind das irgendwie, ich möchte gehen wie du, stehen wie du, das irgendwie gut fand. Aber ich weiß nicht, wenn ich es heute hören würde, ob ich es noch gut finden würde. Aber das ist so, bei Musicals tatsächlich habe ich ein Textproblem. Ja. Also meistens mag ich die Komposition nicht so. Und eben, ich mag auch keine singenden Schauspieler.
Ja.
Ausgebildete Stimmen kann ich nicht ausstehen. und ich mag auch nicht, dass tatsächlich... bei Musicals ja eigentlich die Geschichte vorangetrieben wird, also der Text sozusagen dazu dient, Gedanken sozusagen in innerer, meistens ist es ja ein innerer Monolog oder ein Konflikt wird im Song da, das ist ja musikalisches Storytelling sozusagen, was den Fluss des Ganzen vorantreiben soll, was ich, ja, mag ich überhaupt nicht.
Hast du es denn je gewagt, den König der Löwen in Hamburg mal anzuschauen?
Wieso? Also ich habe Fernsehausschnitte mal gesehen, so einen Kack muss ich mir nicht angucken.
Okay.
Abgesehen tatsächlich, dass das Musical, also wir haben es dann abgeändert in eine musikalische Dramödie.
Ja.
Das war dann ein Wort, was wir besser fanden.
Ja.
Da es eben ja wirklich kein klassisches Musical ist. So, dass das Ding König der Möwen heißt, der Titel kam von Gerion und ich habe erst 4 Tage später begriffen, dass er womöglich König der Löwen im Kopf hatte. Habe ich tatsächlich nicht geschnallt. Erstens war es zu spät, weil wir das Papier schon abgegeben hatten. So. Und mich hat es auch nicht gestört dann, weil tatsächlich der König der Möwen bei uns eine zentrale große Rolle spielt.
Ja.
Also es jetzt nicht nur ein witziges Wortspiel war, sondern tatsächlich passte.
Ja. Und du hast sogar selber den König der Möwen dann gespielt. Also dass du hast
spielen
quasi
müssen.
Ja. Wobei du ja so ein Fünkchen Schauspielerfahrung hast, weil du ja auch immer wieder...
Ich bin der schlechteste Schauspieler unter der Sonne. Also fühle ich mich äußerst unwohl und das war wirklich nur budgetmäßig mussten, also da Gerion und ich ja beide überhaupt keine Erfahrung hatten mit freien Theaterproduktionen, mussten wir, und wir hatten irgendwie 13 Rollen reingeschrieben oder sowas, was Schwachsinn ist. Und unser ganzes Budget ging eigentlich für den Bau des Plattenladens drauf.
Ja.
Also meinen Plattenladen habe ich da durchgeboxt. Dann mussten wir, Gerion und ich, eben auch Rollen übernehmen. Ich musste 2 kleine Vince-Rollen übernehmen, damit die Geschichte überhaupt erzählt werden konnte. Ja. Aber ich habe mich nicht drum gerissen. Ich wollte auch eigentlich sogar, dass, da ich als König der Möwen einen Möwenkopf trug, dachte ich, ich könnte auch, dass meine Stimme auch vom Band laufen könnte. Ja. Was aber leider abgelehnt wurde. Ich musste dann frei sprechen. Aber es waren nur 3 Sätze. Aber die fielen mir schwer.
Aber im Gegensatz zu den Musicals magst du Musikvideos sehr gerne. Und die hältst du für eine geniale Erfindung. Du hast als Video-Consultant gearbeitet. Du hast natürlich selber immer Musikvideos zu deinen Singles veröffentlicht und so weiter. Gibt es Musikvideos anderer Künstler, die du sehr schätzt oder die für dich vorbildlich waren, was deine eigenen Filme angeht?
Natürlich gibt es hunderte Musikvideos, die ich jetzt aufzählen könnte. Also ich habe auch Abende oder Vorführungen gemacht, wo ich Studenten oder gewillten Zuschauern Musikvideos präsentiert habe. Also Musikvideos kann ich stundenlang drüber reden. Könnte ich.
Könntest du. In den 80ern war die Zeit, wo eigentlich das Medium Musikvideo überhaupt erst so richtig ins Laufen kam. Und da gab es natürlich dann ein paar Künstler, die da Vordenker waren. Es gab einige Künstler, die wirklich hervorragende, bahnbrechende Videos gedreht haben. Wahrscheinlich Peter Gabriel zum Beispiel mit seinen ganzen Knetfiguren und so weiter. Waren die 80er
also
schon?
Also Peter Gabriel ist wirklich ein gutes Beispiel. Also Medium-Musikvideo. Mit Peter Gabriels Musik kannst du mich um Block jagen, aber das Video hat mich an die Musik rangeführt. Also tatsächlich über das Video konnte ich dann noch die Musik ertragen.
Und ist es so, dass du dann in den 80ern schon dieses Medium für dich entdeckt hast?
Ja.
Dass du, wo konntest du die denn dann sehen?
Also wir haben unser erstes Musikvideo zu Die Welt ist schlecht gedreht und damals drehte man noch gar keine Musikvideos. Ja. Also wir hatten rausgehandelt, dass wir ein Musikvideo drehen wollen.
Und dann lief
dann
das
ist es
wo?
Nie irgendwo gelaufen.
Ja, eben. Ja.
War mir aber egal, aber wir hatten es gedreht. Ja.
Aber wo hast du denn dann in den 80ern Musikvideos gedreht, also gesehen? Also es gab ja MTV,
es gab ja ab und zu irgendwie irgendwelche ZDF oder AD Pop-Sendung und da lief dann ja auch ab und zu mal ein Video, weil die sich nicht leisten konnten, die Band ins Studio einzuladen. Mhm. So, also insofern sah man dann ja ab und zu mal was, bevor es MTV gab.
Kannst du dich erinnern, welches so das erste Musikvideo war, wo du dachtest, das ist aber interessant.
Interessant, die Frage hatte ich noch nie. Ernsthaft? Ja. Müsste ich auch schon wieder 3 Tage nachdenken.
Jetzt in den 90ern hat sich natürlich dann auch nochmal ganz viel musikvideotechnisch getan. Und es gibt natürlich auch eine Handvoll.
Ach so, doch, da fällt mir was ein. Welche Videos ich tatsächlich wirklich interessant fand, waren die Residents. Die Residents haben eben recht früh so Videos für Third Reich Rock'n'Roll gedreht. Und das sind ganz tolle Videos.
Okay. Was ist da zu sehen?
Guck's dir an.
Ja, okay. Es gab in den 90ern ja natürlich nochmal ganz viele Musikvideos und eine ganze Welle. MTV war sehr populär und wir haben in Deutschland Viva bekommen und dann später noch Viva 2. Es gab VH1. Also es gab immerhin einige Kanäle, wo das Medium Musikvideo transportiert wurde. Und es gab natürlich auch MusikvideoregisseurInnen, die ganz besondere Filme gedreht haben und sich einen richtigen Namen damit gemacht haben. Zum Beispiel jemand wie Spike Jones, der Sabotage von den Beastie Boys und so weiter und so fort oder für Fatboy Slim, Praise You und so weiter gedreht hat. Was ist da bei dir so hängen geblieben?
Diese Spike Jones-Zeit war die Blütezeit des Videos. Ja. Wenn du dir aber mal irgendwie die Videos von Spike Jones, Michel Gondry und Michel so weiter anguckst, die hatten beinahe alle die gleichen Kunden. Also es war tatsächlich eine Zeit, in der progressive Künstler, Björk, Beck, Beastie Boys, wen gab es da noch, Fatboy Slim, tatsächlich viele Platten verkauft haben, weltweit, also große Budgets hatten, weil weltweit verkauft haben und tatsächlich eben es gleichzeitig eben einen Stamm an amerikanischen und europäischen Regisseuren gab, die eigentlich Autorenfilme drehte. Also eben die Videos von all diesen Spät-90er Regisseuren haben eine Autorenschaft. Also das sind jetzt nicht irgendwie für den einen drehe ich jetzt mal sowas oder sowas, sondern tatsächlich sind es ihre Filme, die sie jeweils sozusagen an den jeweiligen Artist angepasst hatten. Mhm. Also wenn du ein Video von dem und dem bestellt hast, konntest du in etwa ahnen, was da kommen wird. Mhm. Eine tolle Allianz, sage ich mal so.
Nun haben viele dieser Musikvideokanäle längst den Geist aufgegeben oder existieren gar nicht mehr oder haben nicht mehr die Bedeutung, die sie einst hatten. Es werden natürlich trotzdem immer noch Musikvideos gedreht, aber es gibt natürlich auch Menschen, die behaupten, das Musikvideo ist eine sterbende Kunstform. Siehst du das auch so und trauerst du dem klassischen Musikvideo
hinterher? Also ich werde weiterhin irgendwie immer Musikvideos drehen wollen. Also was mich an Musikvideos reizt, ist Folgendes. Also man hat ein Stück, das Stück besteht aus einer Musik, besteht aus einem Text und da gibt es womöglich noch so eine Art Cover, ob es jetzt eine physische Textform oder auch nur im Netz ein Bild. Auf jeden Fall, das sind die drei Sachen, die du nach draußen sendest. So. Und dann gibt es aber das Musikvideo und beim Musikvideo, wenn du dir dein Stück sozusagen mal vier Schritte nach zurückgehst und das von außen betrachtest, ja, geht es ja auch darum, ja, wie möchte ich, dass meine Sache wahrgenommen wird? Was möchte ich, welche Lesart möchte ich dem Hörer oder dem Zuschauer sozusagen ans Herz legen? Und dann kannst du mit dem Video die letzten Kurskorrekturen vornehmen. Du kannst eben sagen, ja, diese Tendenz möchte ich verstärken oder dieser Deutung möchte ich entgegenwirken oder das möchte ich hervorheben oder sowohl Musik als auch Text oder andere Deutungsmöglichkeiten. Und das finde ich ganz toll, am Ende sozusagen nochmal sein eigenes Musikstück nochmal zu bearbeiten.
Ja, zu einem neuen Kunstwerk dann auch zu...
Ja, in ein anderes Medium zu übertragen.
Ja, ja, ja. Andreas, wir sind jetzt fast am Ende. Ich habe nur eine letzte Frage noch und die ist sehr lang. Du bist befreundet mit Wolfgang Müller von der Band Die Tödliche Doris. Der hat 1982 das Buch Geniale Dilettanten geschrieben, quasi als Fortsetzung für das Festival Genialer Dilettanten, das im September 1981 im Berliner Tempodrom stattfand. Nun war dein Einstieg mit Der lachende Papst der passende Stoff eigentlich für dieses Festival und die Evergreens of Psychoterror eigentlich auch. Du selbst stellst vieles in Frage von dem, was du in den letzten 40 Jahren veröffentlicht hast. Und immer wieder sind es ja kleine Schrägheiten, die deine Songs auszeichnen. Und wenn es nur so das missratene Pfeifen im Song Tannenduft aus der Bibliothek ist, würdest du dich als genialen Dilettanten bezeichnen?
Nein. Vielen Dank fürs Gespräch.
Lieber Andreas, ich danke dir. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und alle dazwischen, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt oder generell neugierig seid, wie welcher meiner Gäste beim Gespräch ausgesehen hat, solltet den Instagram-Kanal des Visions oder Mint Magazins abonnieren oder gar meinen persönlichen. Oder alle drei. Kann ja nicht schaden. Bleibt gesund und hoffentlich bis zur nächsten Episode von Der Soundtrack meines Lebens, euer Jan Schwarzkamp.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.